Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von nerdpodcast.de hier im freien Feed zum Special Roundup, kann man schon fast sagen, aber auch die Uhrzeit, bei der wir aufnehmen, ist heute special, denn wir sind hier kurz nach dem Summer Games Fest und der Devolver Digital Show bzw. Direct und deswegen ist es morgens um 3 und wir werden jetzt mal so ein bisschen uns darauf einlassen, werden da ein bisschen was liefern. Deswegen kommt dieser Podcast hier auch schon am Samstag und nicht am Sonntag, damit wir noch einigermaßen aktuell sind. Hallo Tim.
Hallo.
Alter, wie geht das bei dir?
Alles wunderbar. Und bei dir? Ich hoffe, es geht dir auch nur ansatzweise so gut wie mir und du bist so frisch wie ich und so lebendig und so.
Alter, ich bin seit gestern um 6 wach. Was denkst du?
Ja, gut. Du bist auch alt, ne?
Ja. Das auch.
Ja, ich kann nicht anders als gut drauf sein, weil es ist einfach, das Wetter ist fantastisch. Ich bin richtig happy.
Echt? Bei uns war heute richtig Sonne und Sonnenschein und so. Hättest du ja richtig schön Sonnenbrand wegholen können.
Ja, also an sich war das Wetter auch schön, aber es wird nicht warm. Es sind immer so 15, 16 Grad, es kommt gerade richtig schöne kalte Luft rein, also perfekt bisher für mich.
Naja, Juli, August kommen ja noch, ne?
Ja, ich weiß, aber bisher, so lange genieße ich das.
Ja, wir haben uns gerade entschlossen, dadurch, dass wir beide viel zu tun haben am Wochenende, dass wir jetzt diesen Podcast direkt nach der Show aufnehmen. Und wir sind sicherlich mit Erwartungen reingegangen. Ich hatte ein paar Highlights. Tim habe ich im Vorgespräch schon gehört. Da hakt es ein bisschen. Aber auch die State of Play müssen wir natürlich noch mal ein bisschen besprechen. Die erstaunlicherweise denn doch das ein oder andere Highlight hatte, aber auch viel Kram. Und ich habe in beiden Shows das festgestellt. Aber erstmal, Tim, was hast du denn gespielt?
Das auch noch.
Na klar.
Oh, was habe ich denn gespielt? Da war ich jetzt gedanklich gar nicht drauf vorbereitet, wie schwer das manchmal ist. Also durch die Streams ist es teilweise ganz schön schwer, gedanklich zu ordnen, was ich so gespielt habe. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade Octopath Traveler 2 immer noch weiter am Spiel bin. Mittlerweile kann ich auch wirklich sagen, das Spiel gefällt mir echt gut. Das letzte Mal war noch so, ich war noch recht frisch dabei. Jetzt kann ich sagen, nee, Octopath Traveler 2 gefällt mir eigentlich genauso gut wie der erste Teil. Sehr, sehr interessante Storylines, sehr tolle Charaktere und jetzt weiß ich wieder. Also erstens habe ich Super Mario Galaxy 2 nochmal einen Run gegeben, habe das Spiel jetzt einmal durchgespielt, ganz normal, über den Emulator und dann jetzt will ich eigentlich noch 100% machen. Es war nur so ein kleines bisschen tricky, die Move-Steuerung einzustellen über den Controller, also mit dem Controller drehen und so weiter, die Wii Remote. Aber das geht auf jeden Fall und ich will da jetzt noch 100% machen und dann habe ich das Spiel auch mal wieder erlebt. Ich wollte eigentlich auf so ein Remake, also ein Remastered warten oder sowas, aber keine Ahnung, so lange wollte ich da nur auch nicht warten. Dann habe ich A Bug's Life für die PlayStation 1 habe ich ein bisschen angezockt. Das war so, also gerade die sich das auch gewünscht hatten, die mussten halt selber sagen, ja, da war jetzt viel Nostalgie dabei, aber das hakt so ein bisschen. Das ist eher so ein Spiel, was ich sagen würde, das leidet halt eher so unter dieser alten Zeit. Schlechte Kamera und fragwürdige Steuerung. Sah cool aus und es macht immer Spaß, diese PlayStation 1 Disney Game zu spielen, weil einfach immer weil da so diese coolen Disney Cutscenes dabei sind und Charme hatte es auf jeden Fall, aber das alte 3D halt, ne? Hast du das mal gezockt?
Nee, Bug's Life überhaupt nicht. Also, das ist ja, ich war schon damals abgeschreckt von Lizenzumsetzungen. Und bin es heute auch immer noch.
PlayStation 1 hat wirklich, wirklich gute Lizenzgames, ne?
Echt?
Wir haben in letzter Zeit zocken wir das öfter mal und da waren wirklich, wirklich gute Spiele dabei. Und das meine ich halt wirklich. Also so Hercules oder so. Games dabei.
Ja, ja, genau. Die sagen mir auch was. Und die sind damals auch positiv hervorgestochen. Aber ich bin immer noch sehr skeptisch gegenüber vielen Lizenzgames, weil halt auch viel Schrott gekommen ist. Ich meine, viele Lizenzgames wissen wir ja beide oder wissen ja alle wahrscheinlich, die hier zuhören, waren einfach nur das Skin und dann solltest du da irgendwelchen Scheiß einsammeln.
Und auf jeden Fall. Aber ich habe wirklich viele gute gespielt. Toy Story ist der absolute Hammer auf PlayStation 1. Wir haben die 101 Dalmatiner fand ich sehr, sehr witzig. Und was habe ich denn noch? Ich habe so viele in der Zeit mal so nachgeholt und da waren doch einige Highlights dabei, aber dazu mache ich demnächst wahrscheinlich mal ein Video, was ich da so erlebt habe. Dann haben wir Alundra gespielt auf PlayStation 1. was, das war ja immer so quasi das Zelda für die PlayStation-Leute. Muss ich tatsächlich sagen, das hat mich gar nicht so abgeholt.
Nee?
Hast du das mal gespielt?
Nee, ich habe es nur mal im Podcast hier gehört, wo Denzen noch drüber gesprochen hat damals. Aber mit dem Spiel habe ich ansonsten keine Berührungspunkte. Aber er hat das halt damals empfohlen, deswegen bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt.
Also pass auf, es ist schwer zu beschreiben. Es hat eine sehr interessante Story. Gefällt mir sehr, dass man eben in dieser anderen Welt landet und sich da erstmal zurechtfinden muss. Und die Charaktere sind sehr gut geschrieben, sehr schöne Dialoge, sehr, sehr echt geschriebene Dialoge. Also das fühle ich. Und dadurch halt auch sehr interessante Charaktere. Die Optik des Spiels holt auch total ab, weil es ist halt zwar PlayStation 1, aber halt ein Stil, so wie eher so Super Nintendo, der halt immer noch den Zahn der Zeit auf jeden Fall gut standhält. Musik gefällt mir auch und an sich ein tolles Spiel, aber es hat eine. Die Wegfindung in dem Spiel ist eine Katastrophe. Allerdings muss ich dazu natürlich sagen, es kommt aus einer anderen Zeit. Und damals, als man das Spiel gekauft hat, lag dem Spiel eine Karte bei. So, das heißt, die Leute wollten wahrscheinlich, dass man damit spielt. Aber ich habe ganz, ganz große Probleme, mich zu orientieren in dem Spiel. Und das liegt daran, dass, jetzt wird es schwer zu beschreiben, stellt euch einfach mal ein so ein typisches Spiel vor, Zelda oder halt andere Adventure-Games und du gehst jetzt halt den Weg lang. Ne? Stellt euch mal so diesen typischen braunen Weg vor und dieser Weg, der verknüpft ja eigentlich dann immer alle wichtigen Orte miteinander. Das heißt, wenn du jetzt von der Kathedrale nach Kakariko gehst oder zum Tempel oder sonst wie, dann weißt du ja eigentlich immer grob, wo du lang gehst und ab wann du vom Weg abweichst. Du hast da einfach ein Gefühl für, weil das Spiel durch die Umstände oder durch das Design des Spiels dir klar macht, wo der Weg jetzt richtig ist und wo er eben vielleicht nicht so richtig ist. Und dadurch hast du halt immer eine gute Ahnung, okay, jetzt komme ich von hier nach Osten, da wo ich hin muss, indem ich einfach dem Weg folge und du wirst halt so grob geleitet, weißt aber auch, dass du belohnt wirst, wenn du mal vom Weg abweichst, kommst dann aber auch immer wieder zum Weg zurück und weißt so, wo du wenigstens hingehen solltest. Das hat Alundra irgendwie gar nicht. Alundra hat irgendwie auch so ein ganz komisches Terrain. Du kannst springen in dem Spiel, das heißt, du kannst halt auch oft von einer Ebene auf die nächste Ebene springen, dann noch auf eine Ebene und dadurch gehst du ständig hoch und runter, aber dadurch entstehen keine Wege. Das heißt, immer wenn ich mich in irgendeinem Areal befinde, dann sind da immer, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so eine Katastrophe aus Terrains. Und ich habe nie auch nur irgendwie eine Ahnung, gehe ich hier gerade richtig? Wo bin ich hier? Muss ich da lang? Fühlt da, wo ich gerade hinkrebs, überhaupt irgendwas in die Richtung? Und oft läufst du dann halt irgendwo gegen eine Sackgasse, gegen eine Wand. Und man hat ganz große Probleme, Wege zu finden in dem Spiel, die irgendwo hinführen. Und das ist anscheinend wahrscheinlich mit einer Karte besser. Aber das hat dem Ganzen leider einen sehr großen Abbruch getan. Das Gameplay ist sehr, sehr stoisch. Aber das ist bei Zelda, ehrlich gesagt, bei den alten Zeldas ja auch nicht besser. Du hast halt ein Schwert, was so nach vorne schwebt. Und also da will ich jetzt nicht das Spiel groß für kritisieren. Aber dadurch, dass ich halt wirklich sehr viel Zeit damit verplempert habe, überhaupt herauszufinden, wo ich hin muss und mich zu verlaufen durch dieses komische Weltendesign, ist dann schon, konnte ich die anderen Sachen nicht ganz so genießen. Weißt du?
Verstehe. Ja, also ich sag's mal so, nicht jedes Retro-Game ist auch gut gealtert, ne? Und viele Retro-Games hat man damals halt mit mehr Geduld angegangen. Weil man hatte ja nicht viel. Das Gute ist, wir kommen ja jetzt quasi wieder zu so einer Zeit zurück. Das wird auch gleich eins der ersten Themen sein, die ich gleich mal kurz ansprechen will mit dir, was du da für ein Gefühl hast. Aber ja, genau sowas meine ich. Also Retro-Charme hin oder her, man muss trotzdem immer so einen kleinen Überwindung mit drin haben, ne, um sich damit abzufinden und sich vielleicht auch reinzufummeln. Und das hatten wir ja auch schon mal besprochen im Roundup, dass man manchmal vor dem Spiel sitzt und hätte man den Chat nicht, würde man das wahrscheinlich nach 2 Minuten wegpfeffern. Aber manchmal ergibt sich sowas erst nach ein paar Stunden. Und wenn du jetzt selbst nach ein paar Stunden sagst, na, das ist nicht so deins, weil das ist irgendwie so eine andere Mechanik, sage ich mal. Das Witzige finde ich, jeder versucht sich mit seinen Spielen immer an Zelda zu messen. Ja.
Ja.
Und kaum einer aus der Zeit kommt dran, finde ich.
Ja.
Ne? Das hat.
Ach, ich weiß auch nicht, ja. Aber dadurch sahen die Gebiete aber auch nicht hübsch aus. Weißt du, weil es entstand halt kein Design, sondern es war halt immer so ein Terrain-Chaos. Das wirkte so, als wenn du in so einem Map-Editor halt so wenn man halt den Map-Editor quasi gedrückt halten kann und das Terrain wird so angehoben nach oben.
Ja, ja.
Weißt du, genau. Und dann so und manchmal nach unten. Das ist das Gefühl, als wenn sie halt mit diesem Tool einfach so quer rübergegangen sind, aber dadurch wirkt das ganze Areal halt so unstimmig. Hm. Aber ja, es ist schwer zu beschreiben wahrscheinlich. Ja,
ja. Nee, ich weiß schon absolut, was du meinst. Na gut, ich habe halt nur zwei kurze Einwürfe. Ich habe Payback 2.
Ich habe noch so viel gespielt, ne?
Ja, aber da reden wir ja stundenlang. Wir versuchen ja auch ein bisschen auf die Themen zu kommen. Aber ich sag mal, ich versuche jetzt mal das kurz und bündig zu machen. Hellblade 2 habe ich auf meinem PC hier gespielt, im Stream. Ja, ist eine 7 von 10, würde ich sagen. Ist ein schönes Grafikfeuerwerk und hat auch viel Atmosphäre und so. Aber vom Prinzip her bewegst du dich in dem Spiel nur von Ort zu Ort, um dann eine neue Sequenz auszulösen. Und manchmal hast du ein paar repetitive Kämpfe dazwischen. Aber die Atmosphäre trägt halt das Spiel und es macht sehr viel Spaß. Mhm. Und ich habe noch gespielt Paper Mario natürlich, die Legende vom Millionentor. Da muss ich sagen.
Oh oh.
Ja, also ich spiele es ja jetzt das erste Mal im Jahre 2024. Und ich würde fast behaupten, dass 30 von den 40 Stunden von dem Spiel nicht vorhanden wären, wenn nicht die Kämpfe so häufig wären. Dann gibt es noch einen zweiten Kritikpunkt, den ich hätte, und zwar das Backtracking bei dem Spiel. Mhm. Das haben sie zwar ein bisschen gemildert, weil du später in so einem Raum reinkommst, wo du dich in die verschiedenen Welten beamen kannst, was ganz cool gemacht ist, aber ja. Du musst halt immer noch sehr viel hin und her laufen. Ansonsten kann ich sagen, ist das Spiel bisher sehr geil und vor allem spricht auch mal so ernstere Dinge an. Das Ding ist, ich bin jetzt Ende Kapitel 2 und habe 10 Stunden darin verbracht. Und was mich auch so ein bisschen abtörend, sage ich mal, ist, und das ist eine Kleinigkeit, das ist eher in meinem Kopf, ist, dass du die Kämpfe, wenn du jetzt zum Beispiel einen Goomba besiegst oder so, dann ziehst du da halt nicht Level für Level irgendwie nochmal 100 Punkte mehr ab, sondern irgendwie ein und zwei. Und das macht sich bei mir irgendwie so bemerkbar, wie irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Ne? Das sind Kleinigkeiten, das macht mir viel Spaß. Ich werde es auch weiterspielen. Aber ja, es sind so Sachen, wo ich sage, okay, da merkst du dann halt schon, dass das Spiel 20 Jahre alt ist, also das Ursprungsspiel. Aber es ist bei weitem nicht so wild wie bei Super Mario RPG. Und auch das habe ich ja durchgezockt. Also denke ich mal, werde ich auch daran bleiben. Und dann habe ich mal wieder ein bisschen Mario 64 gespielt. Aber ja, momentan komme ich auch nicht so richtig rein. Also die Runs, die ich mache, die sind alle über eine Stunde. Stunde 6, Stunde 7. Aber ich habe mir jetzt einfach gesagt, weißt du was, wenn du nicht einfach mal durchziehst und nicht immer resettest, dann kannst du auch den Rest hinten nicht mehr lernen. Also versuche ich einfach mal wieder ein bisschen klarzukommen. Ja, und das war es eigentlich auch schon bei mir. Weil ich habe gar nicht so viel gestreamt in letzter Zeit, weil ich wortwörtlich den Arsch voll Arbeit habe. Und ja, das geht momentan leider vor. Aber ja, okay. Ich werde dann hoffentlich demnächst, also Ende Juni ist ja jetzt wieder mein Neverending-Stream sozusagen. Und da wird es dann wieder einen längeren Stream geben und dann ist gut. Ja. Aber viel mehr kann ich gar nicht sagen. Also viel mehr habe ich auch gar nicht gezockt. Zum Zocken. Ach so, doch, ganz kurz noch privat habe ich Dredge gespielt. Es ist ja fantastisch, das Spiel. Also das ist ja so fantastisch. Es ist ja jetzt im PlayStation Plus Abo mit reingerutscht und ich habe mir das gleich mal installiert auf der PlayStation 5 und habe mir einfach mir hier irgendwann mitten in der Nacht 2-3 Stunden Zeit genommen. Es macht richtig Laune. Und das baut so einen richtig schönen Spannungsbogen auf, den ich bis jetzt noch nicht, wo ich noch nicht den Peak erreicht habe. Aber ja, das kann ich nur empfehlen. Dredge ist richtig gut. Das ist halt so ein Game, wo du angelst, also du fährst auch selbstständig das Boot und sowas alles zwischen den Inseln hin und her in einem relativ kleinen Open World. Aber das, was da passiert und das ohne große Längen, das ist schon geil. Also das kann ich nur empfehlen. Also kann ich dir auch empfehlen, du tauchst da auch nicht, Tim. Also bis jetzt jedenfalls nicht.
Ja, aber da ist Wasser.
Das ist korrekt, ja. Und da sind auch Sachen unter Wasser.
Nee, da bin ich schon raus. Ich muss nicht unter Wasser, weil es reicht schon, wenn ich im Wasser bin und unter mir kann irgendwas sein und okay. Ich sehe nichts, da kriege ich schon die absolute Krise.
Okay.
Ich habe bei Sekiro ja fast abgebrochen an der einen Stelle. Da musst du halt einfach nur durch dunkles Wasser schwimmen und ich wusste nicht, was da unten ist. Ich habe wirklich, ich musste mich wirklich 1-2 Stunden überwinden, weiterzuspielen.
Ernsthaft, ja?
Ja.
Ach, krass, das ist echt schlimm. Ja, das kann man, da kann man sich wohl nur schwer reinversetzen, glaube ich, aber ja. Naja. Gut, aber kommen wir mal zu unseren Themen, Tim. Wir sind ja jetzt gerade frisch aus dem Summer Games Fest und aus der Devolver Digital Show raus. Ich würde aber erstmal sagen, mach doch erstmal den Anfang mit der State of Play. Und also, was da so deine Highlights sind und dann können wir die mal ein bisschen durchgehen.
Also die State of Play war für mich eine schöne Show. Also generell, ich habe jetzt nichts groß erwartet oder so. Mhm. Ich habe gedacht, okay, wir gucken mal, was passiert. Gehofft hat man natürlich immer auf Dinge. Ich hoffe immer auf einen Bloodborne-Port oder ne, bei Sony sitzen halt gerade so die Souls-Games, auf die ich immer so ein bisschen Auge habe, dass vielleicht Monster Hunter ein neues Monster mir gezeigt wird oder halt mein Lagiakus zurückkommt, Hollow Knight, Silksong und sowas. Klar. Aber jetzt groß da was erwartet und dass ich ansonsten enttäuscht bin oder so, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber ich habe gedacht, komm, einfach eine schöne kleine Show, die sind ja immer relativ fix, haben ein starkes Pacing und die kann man immer halt so gut weggucken. Und das war tatsächlich auch wieder der Fall. Also es war einfach Trailer um Trailer. Allerdings, das Spiel fängt an mit Concord. Erinnerst du dich zufällig noch zurück an?
Ja, ich erinnere mich an Concord, weil ich die ganze Zeit an Guardians of the Galaxy denken musste.
Ist hardcore. Man muss hardcore an Guardians of the Galaxy denken. Aber das wollen die ja auch so. Und das ist ganz, ganz doll daran angelehnt. Ich finde tatsächlich, alle Figuren sind so doll an Guardians of the Galaxy angelehnt, ohne jetzt wirklich sagen zu wollen, dass das eine blöde Kopie ist. Also ich muss sagen, die Charaktere an sich fand ich schon ganz interessant gestaltet, aber es ist halt, das war viel zu lang. Der Gameplay-Trailer, man wusste relativ schnell, worum es geht. Und für das, was es das im Endeffekt ist, hätte das halt nicht sein müssen. Im Endeffekt ist es halt ein neuer Versuch, einen Overwatch zu kreieren und um die Charaktere dementsprechend dann vorzustellen. Und hat sich halt, fanden wir persönlich, viel zu lang gezogen, das Ganze. Allerdings, ja, es soll halt als große, starke IP aufgezogen werden. Und dann will man dementsprechend halt auch dem Zeit einräumen. Nur war dann für uns halt leider persönlich der Beginn halt schon relativ, naja, wenn man das Spiel mag, es sah ganz witzig aus, wenn man auf Spiele dieser Art steht. Hey, go for it. Freut mich.
Ja, es ist sehr viel Aufwand reingeflossen. Aber ich glaube, bei so ein Spielen, gerade weil wir gerade mit Service-Games geflutet werden, weil alle irgendwie vor 2 Jahren gesagt haben, wir machen jetzt Service-Games, ist das so ein Ding, wo ich sage, ich glaube, ein kurzer, knackiger Trailer mit echt guten Szenen hätte hier weitergeholfen. Und dann vielleicht noch so ein Render-Trailer dazu. Ich meine, es war ja echt auf hohem Produktionsniveau. Aber ganz ehrlich, Alter, ich kann sowas nicht mehr sehen. Ich bin mittlerweile so abgefuckt davon. Und ja, ich weiß, ich bin da vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Ich wäre wahrscheinlich einer von den 2%, die auf X gesagt haben, auf Concord freuen sie sich am meisten. Aber ich kann das einfach nicht. Also, es ist einfach mir zu viel. Das ist mir wieder ein Shooter, wieder bunt, wieder Fortnite-Stil, irgendwas dazwischen, zwischen Overwatch und Fortnite. Und ich kann es auch einfach nicht mehr sehen. Und ich bin mittlerweile so abgefuckt, habe ich keinen Bock mehr. Ja, gut, mach weiter.
Ja, ging uns halt ähnlich, aber wir dann. Hat halt unglaublich viel Zeit eingenommen, das Ding. Ne? Das war so ein bisschen das Problem. Die 10 Minuten oder so der Shows, während man halt andere Dinge sehen möchte, hat man halt erstmal dieses eine Spiel gesehen, was gefühlt die Welt nicht braucht, weil es davon so und so viel schon gibt. Das war dann mehr oder weniger das, womit wir das Spiel begonnen haben. Aber gut, unrühmlicher Bestand. Dann allerdings wurde, das fanden wir sehr interessant, wurde sich Zeit genommen, um ein Spiel für den PC anzukündigen. Das heißt, wir haben quasi gesehen, dass jetzt God of War für den PC kommt. Also God of War Ragnarök einfach nur so für den PC. Okay, interessant. Dann gab es Dynasty Warriors. Das sah ganz interessant aus. Und da muss ich tatsächlich sagen, wir hatten, also das war mein Feeling und viele andere haben das auch tatsächlich so ein bisschen wiederbegeben. Mein Eindruck war, dass wir hier schon einige Spiele gesehen haben die Next-Gen würdig waren. Also dann ist der Warriors zum Beispiel sah fantastisch aus. Und vor allem dafür, dass da halt wirklich hunderte von Figuren auf dem Bildschirm waren, sah das verdammt flüssig aus. Also das hat mich wirklich abgeholt. Nicht, dass ich das Spiel unbedingt spielen wollen würde. Ich habe jetzt Hyrule Warriors nur gefeiert wegen Zelda, aber das Gameplay-Prinzip an sich ist nicht meins. Aber es sah großartig aus. Und mir ist wirklich positiv aufgefallen, wie flüssig das aussah, obwohl so viel auf dem Bildschirm passiert ist. Weißt du da noch?
Also ich muss sagen, also überzeugt hat mich das überhaupt nicht, aber vielleicht ist das auch bei mir so ein Fall von, ich muss das einfach nochmal angucken, weil die Figuren wie bei jedem Dynasty Warriors sehen alle gleich aus. Ja, klar, viele Gegner auf dem Bildschirm, aber ich sag mal, rein von der Technik her ist das halt Copy-Paste. So, und damit sinkt natürlich auch die Rechenzeit. Und ich bin der Meinung, schon ein paar Ruckler gesehen zu haben zu dem Gameplay. Aber ich muss auch sagen, Dynasty Warriors, ich glaube, da war ich absolut baff von, wo ich damals, das hat den zweiten Teil gewesen sein, auf der PlayStation 2 oder so, gespielt habe, weil ich dachte, geil, das macht richtig Fun. Aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen so, ne? Also ist einfach kein Spiel mehr für mich, glaube ich. Den jungen Nerdy jetzt sicherlich abgeholt, weil du einfach in die Gegner rein dröschen kannst und alles platt machen kannst. Aber ja, so spektakulär fand ich das jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Nö, ist halt ein schönes Cop-Ausspiel, ne? Aber ich fand es sah großartig aus. Ja. Dann kam Infinity Nikki, das war halt eher so ein kleines Cozy-Game, ne? Das war das mit diesen bunten. Mit diesen bunten Figuren, rosa Härchen und sehr angenehm, dass die tatsächlich die weiblichen Figuren einfach nur schön waren und halt null sexualisiert. Das nimmt in letzter Zeit echt ein bisschen Überhand, finde ich persönlich. Das alles wird überkrass sexualisiert. Hier war es endlich mal nicht so der Fall. Also gerade in dem Summer Games Fest heute hat man so viel komische Sexualisierung gesehen.
Ja, dazu habe ich auch angenehm. Was zu sagen. Was? Dazu habe ich nachher auch noch was zu sagen zum Summer Games Fest, ja.
Dann haben wir Where Winds Meet, habe ich gesehen. Und das war ja für mich ein großes Highlight, denn das sah sehr wie ein Souls-like aus, von dem ich vorher noch nichts wusste. Und da war ich sehr gespannt. Da freue ich mich jetzt mittlerweile tatsächlich sehr drauf, weil es sah unglaublich gut aus. Wir haben heute ja Black Myth Wukong gesehen, was auch fantastisch aussah. Und Ballad of Antara hieß das. Ah, nee, genau. Genau, warte mal, Where Winds Meet war es gar nicht. Where Winds Meet war was anderes. Das sah ähnlich aus. Jetzt komme ich da ein bisschen durcheinander. Das war auch irgendwie ein Swords, also auch so ein Schwertmann. Aber das sah eher so ein bisschen aus wie, wie heißt das? Rise of the Ronin. Und genau, Ballad of Antara, das war dieses andere Souls-like, was eher ein bisschen Richtung Dämonen geht. Sehr, 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 sehr cool sah das aus, auf jeden Fall. Dann, wie ging das denn weiter? Skydance ist Behemoth, da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Also
ja, ist halt ein VR-Spiel, ne? Ich glaube, das Problem ist, was ich da auch immer wieder sehe bei den VR-Spielen, ist, du kannst es halt nicht rüberbringen.
Genau, das habe ich heute auch gesagt.
Ne, du siehst halt, du könntest dir es irgendwie in den Kopf setzen, aber auch nur, wenn du vielleicht mal eine VR-Brille aufhattest.
Nee, selbst dann nicht.
Ja.
Ich hatte jetzt VR-Brillen. Mittlerweile hatte ich die Meta Quest 2 auf. Mittlerweile weiß ich, wie cool VR ist. Aber ich weiß jetzt auch, wenn du diese Trailer siehst, das null. Das Problem ist halt, wenn du ein VR-Spiel im Trailer siehst, dann siehst du ein hässliches Spiel mit einem super schlecht aussehenden Gameplay, weil es halt nur funktioniert, wenn du es im VR spielst. Und deshalb fetzen diese VR-Trailer nicht. Und deshalb schalten die Leute gedanklich halt immer ab, wenn sie halt VR-Trailer sehen, weil selbst die VR schon mal aufhatten, können sich schwer reinversetzen. Und die noch nicht VR aufhatten, die sehen einfach da etwas sehr Hässliches. Und das ist das Problem mit diesen VR-Trailern. Und da müssen sie mal irgendwie einen Weg finden, die Spiele vernünftig rüberzubringen.
Ah, ob das so einfach ist. Also sagt sich bestimmt einfacher als gesagt, als getan, ne?
Natürlich, aber es ist auch nicht meine Aufgabe, da eine Lösung für zu finden. Eine technische Lösung oder so, aber ich weiß ja auch nicht wie, nur es bleibt halt trotzdem der Fall, dass einfach Trailer von VR-Spielen einfach Mist sind.
Ja, und das Ding ist auch einfach, Sony verkackt es ja auch gerade komplett mit der PlayStation VR 2. Ich meine, der Hoffnungsschimmer war ja wirklich, dass sie die Brille ja auch für den PC kompatibel machen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Tim. Aber das ist wirklich ein Trauerspiel, weil wir haben ja mittlerweile die Meta-Quest und sowas alles. die viele Features haben. Und Sony sagt sich jetzt, ja, unsere PlayStation VR 2 wurde ja für die PlayStation 5 gemacht. Ihr kriegt jetzt eine schöne Adapterbox, ne? Wenn du überlegst, die damalige Adapterbox, um die PlayStation VR 1 an die PlayStation 5 anzuschließen, war kostenlos. Die neue kostet jetzt 59,99. Und wenn du die am PC anschließt, fehlen dir einfach mal ein Haufen Features, wie zum Beispiel HDR, Eye-Tracking, das Feedback. Es gibt so viele Abstriche, die du machen musst. Und da dachte ich so, okay, Sony, so wird es aber nichts werden. Und ich weiß nicht, ob Sony noch Interesse hat. Ich gucke ja immer mal auf Kleinanzeigen, weil ich eigentlich auch mal gerne eine haben wollte, weil die von der Technik her halt geil ist mit den OLED-Displays und so. Das haben viele alle Brillen noch nicht. Und auch die Auflösung und so passt. Aber ja, wie ich jetzt festgestellt habe, kostet die bei Kleinanzeigen mittlerweile ab 250 Euro die Brille. Und das kaum genutzt, weil es gibt ja nicht viel.
Ja.
Und die lassen die gerade so untergehen, die Brille. Und ich verstehe das nicht. Ich bin da absolut raus. Also das ist von Sony eine Strategie, die kann ich nicht nachvollziehen gerade. Und das ist verdammt traurig, wie ich finde.
Vielleicht haben sie nicht genug verkauft, aber erneut, dann bleibt das Problem, dass du den Leuten VR-Brillen nicht schmackhaft machen kannst mit Trailern von VR-Spielen.
Ja, richtig, genau.
Weil es sieht halt einfach nach nichts aus.
Ja.
Weil selbst die Spiele, die, ich finde VR mittlerweile echt gut. Ich habe VR-Spiele gespielt, die, wenn du da einen Trailer siehst, ne, also ich hatte eine Meta Quest 2 und das war ein Spiel, da bist du einfach nur wie so ein Affe auf dem Boden rumgekrabbelt. Und das Spiel hieß, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber im Endeffekt, du warst einfach nur ein Affe und du bist so über Bäume geklettert in so einem Baumhaus rum. Aber das Movement war halt, du hattest keine Beine, sondern du musstest dich mit deinen Armen über den Boden ziehen, als wenn du wie so ein Affe krabbelst. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es so bescheuert war. Und obwohl es gar nicht so krass aussah, hatte ich tatsächlich Bauchkribbeln, als ich von dieser einen Kante gesprungen bin. Und das war ein furchtbar cooles Erlebnis. Es sah aber aus wie Scheiße. Und wenn du davon einen Trailer zeigst, dann denken die Leute sich, alter Bruder, was spielst du da? Und selbst Spiele wie halt, dann haben wir so ein Mittelalterspiel gespielt. Das war, war halt ganz witzig, mit so ein bisschen Spielkram zu machen, aber da brauchst du den Leuten keinen Trailer von zu zeigen. Nee. Und die müssen da irgendwie einen Weg finden, VR ansprechend zu gestalten. Vielleicht, dass man zeigt einfach, wie die Leute das spielen, während sie aber die Brille aufhaben oder so. Weil so kann man das ja on Stream machen. Dann sehen die Leute halt wenigstens, was ich tue und was ich mache und was dabei ausgelöst wird. Aber einfach nur das Spiel als Trailer zu zeigen. So.
Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass Sony war ja einer der Vorreiter von VR, aber mittlerweile haben sie es einfach in den Sand gesetzt, meines Erachtens nach. Ist einfach erledigt, das Thema. Weil spätestens jetzt mit dem PC-Ding haben sie es halt so verkackt, wie ich finde. Da wirst du nicht mehr glücklich mit, finde ich. Und wie gesagt, die wollen für den Adapter Geld haben, was ich meines Erachtens nach, also sie haben ja schon mal bewiesen, dass sie es kostenlos können. Und sie haben es einfach jetzt verkackt. Und dann hast du halt einen Haufen Features, die du halt auf der PlayStation hast und auf dem PC nicht. Und man muss auch dazu sagen, das Ding ist ja ein USB-C-Anschluss. Du könntest theoretisch auch ohne den Adapter leben. Aber nein, du musst noch einen Grafikkarten-Slot belegen von deinen Anschlüssen, von der Grafikkarte und dann halt auch noch irgendwie das Ding anschließen. Und also der absolute Wahnsinn.
Das hat das Meta Quest 2 so toll gemacht. Das war kabellos, einfach mit Steam verbunden. Ich konnte das Signal easy übertragen. Das war super.
Richtig,
genau. Das ist halt der große Vorteil. Du kannst die Spiele auf deiner Steam-Bibliothek einfach starten. Das war halt wirklich genial. Und VR ist für mich sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt für den Massenmarkt, weil die Leute, alles, was zu aufwendig ist, 3D ist daran gescheitert. Viele andere Dinge, die Leute wollen einfach gemütlich auf der Couch sitzen und zocken, die wollen kein Kling-Bim und sobald es viel zu viel Aufwand ist, wie so eine Brille umschnallen, das Ding laden und so weiter und so fort, da sind die Leute doch schon wieder raus.
Ja. Und das ist halt das Ding, das geht ja in allen Bereichen des Lebens. Wenn es zu kompliziert wird, macht es keiner mehr. Deswegen setzen sich aber auch Sachen durch, wie Streamingdienste und so weiter und so fort. Ja. Auch wenn die tendenziell eine schlechtere Qualität bieten, aber sie sind halt bequemer. So, und ja.
Was weißt du noch, Kinox, Alter. Die Leute haben sich einfach nur, weil es damals komfortabel war, sich das auf Kinox oder so zu streamen, die haben sich da Filme in Kartoffelqualität reingezogen.
Ja, aber wirklich.
Einfach nur, weil es bequemer war.
Ja, richtig. Und das ist halt ein sehr spezielles Thema und das wirst du aber auch aus den Leuten nicht mehr rausbekommen. Siehe Digital Releases und so weiter und so fort. Ja. Da werden wir wohl mit leben können. Auch wenn wir natürlich nachher noch eine kleine Meldung haben, die mich etwas positiver stimmt im Vergleich zu den letzten Monaten. Aber gut, da können wir dann drauf zu sprechen kommen. Gut, machen wir mal mit der State of Play weiter.
Genau, die State of Play. Dann kam Marvel Rivals. Mhm. Jo, wenn man Bock drauf hat. Alien Rogue war auch irgendwie VR kam. Until Dawn hat einen neuen Trailer bekommen. Und ja, cooles Spiel für das, was es ist, wenn man Bock drauf hat. Mhm. Für PC jetzt, glaube ich, auch. Also, wie gesagt, wenn man diese Spiele mag, so ein bisschen Story, wenig Gameplay, mit Entscheidung, ein bisschen Horror. Ich habe es auch gespielt und ja, gutes Spiel. Silent Path of Exile 2 wurde gezeigt, kommt dann in den Early Access jetzt bald. Also ich gehe da jetzt gerade durch, weil die Spiele mich jetzt nicht so abholen. Du kannst natürlich gerne reingrätschen, wenn da was bei ist, was dich voll abholt. Dann Silent Hill 2 hat jetzt ein offizielles Release-Datum. Das ist ja dieses Spiel, wo alle das Spiel haten, weil es wo jetzt einfach nur ein Action-Game ist und Gameplay eingebaut hat, wo die Leute eigentlich gar keinen Bock drauf haben und die Seele von Silent Hill ist wohl, was?
Nee, so sah es überhaupt nicht aus. Also viele Leute, die sich das angucken, du musstest das halt modernisieren, aber das Spiel geht doch nicht nur die 5 Minuten aus dem Trailer. So, und ich glaube nicht, dass Silent Hill jetzt unbedingt seine Identität verliert. Blooper Team ist ja auch gerade dabei, sich zu rechtfertigen, was ich schon wieder völlig Banane finde, sich zu rechtfertigen, dass ja das Originalteam viel mehr Änderungen gehabt haben wollte. Das Spiel hat für mich schon eine super Atmosphäre rübergebracht. Und also da kommen wir nachher auch noch gleich drauf. Es ist schon wieder Wahnsinn, was gerade abgeht, auch bezüglich des Summer Games Fest und sowas alles. Und ich dann so sage, es ist mittlerweile richtig anstrengend. Aber ich fand das absolut fantastisch, Silent Hill 2. Und ich werde das auch zocken. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Also ich werde es auch spielen, auch weil sich jemand das gewünscht hat, dass ich Silent Hill 2 spiele und wir haben jetzt gesagt, ich spiele dann das Remake. Mhm. Jetzt ist er sich nicht mehr so ganz sicher. Aber dann kamen die zwei großen Highlights für mich. Einmal der Trailer zu Monster Hunter Wilds. Mhm. Hier muss ich sagen, der Trailer war gut. Das Spiel sieht fantastisch aus, aber es wurden halt zwei neue Monster gezeigt. Die will ich eigentlich gar nicht sehen, sondern weil die will ich ja dann im Spiel erleben. Da habe ich so ein bisschen weggeguckt. Mhm. Und was ich aber leider nicht gesehen habe, das, was ich sehen wollte, war, dass sie uns Monster angeteasert haben, die zurückkehren. Da ist man so ein bisschen heiß drauf. Mhm. Ich hoffe ja einfach immer noch brutal auf den Lagiacrus, mein Lieblingsmonster, der viele Spiele aussetzen musste, weil sie das Leviathan-Gerüst in die neuen Spielen nicht einbringen konnten. Ich hoffe auf den Lagiacrus, aber es ist ein Spiel. Lagiacrus ist ein Unterwasser-Leviathan und das neue Spiel spielt in der Wüste. Ja. Mm. von daher mal gucken. Und da war ein toller Trailer, aber da halten sie sich noch sehr bedeckt. Heute eher genauso. War ein schöner Trailer, aber da wurde noch nichts angezeigt oder angeteasert. Auch noch nicht mal ansatzweise. Und dann kam die große Überraschung, das große Highlight für mich. Ein Spiel, was fantastisch aussieht. Super flüssig, mega geile Effekte. Astro Bot Official Announcement. Das sah richtig gut aus, oder?
Das war fantastisch. Also Astro Bot, also ich habe das Spiel, ich habe Team Asobi, also die ja die Programmierer von dem Ding sind, die habe ich auf X als das Studio bezeichnet, was Rare beerben könnte. Weil die haben so viele Ideen. Klar, es ist alles ein bisschen gefangen in dem PlayStation-Universum. Ne? Ist viel Anlehnung an verschiedenste Sachen aus dem PlayStation-Universum. Aber das sah ja so geil aus. Also das war ja also da habe ich, das war so ein Trailer und das habe ich heutzutage nur noch ganz selten. Den gucke ich mir an und dann sage ich, das muss ich spielen. Ich meine, ich habe öfter mal Trailer, wo ich sage, oh, da hätte ich Bock drauf. Aber das muss ich spielen, sage ich nur noch relativ selten. Und das wird auch richtig groß. Das hat ja 6 Welten und 80 Level. Also ich hoffe, sie haben es damit nicht übertrieben, dass ihnen nicht irgendwann die Ideen ausgehen oder dass sie sich ausbrennen. Aber das sah so genial aus. Es hatte so viele Ideen, alleine schon im Trailer, die ein bisschen an Mario Galaxy manchmal erinnert haben. Aber trotzdem ein fantastischer Trailer. Also,
ja, und auch flüssig und geile Effekte. Ja. Also das hat mich richtig abgeholt, ja.
Ja, ja.
Obwohl es so Astrobot-mäßig war, ähnlich wie bei Ratchet & Clank, trotzdem absolut Next-Gen.
Ja, ja, richtig, genau. Und Ratchet & Clank sieht ja fantastisch aus. Also wenn man sich das Spiel mal genauer zu Gemüte zieht, dann weiß man erst, wie viel Technik hinter Ratchet & Clank steht. Weil das geht ja leider mal unter mit dieser Comic-Optik. Ne?
Ja.
Man ist ja dann immer sehr angehalten, sage ich mal, dass man denkt, naja, was soll das jetzt? Aber nee, also Ratchet & Clank sieht absolut fantastisch aus und ich denke, Astrobot wird in einigen Szenen da sogar noch einen draufsetzen.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, und das war die State of Play. Also wie gesagt, ich fand sie solide, gutes Pacing, konnte man gut gucken, paar schöne Trailer dabei, ein, zwei Überraschungen für mich. Ja, war eine gute Show, so 7/10. So.
Ja, ja, ja. Es war halt wieder viel Service-Game dabei. Und wie gesagt, ich kann das nicht mehr sehen. Sobald ich sehe, ich kriege einen Multiplayer-Trailer oder so, hat man mich heute auch schon gefragt bei der aktuellen Präsentation, was hast du denn gegen Multiplayer? Ich habe gesagt, ich habe nichts gegen Multiplayer. Ich habe einfach was gegen diese Menge. Und jeder versucht denselben Ansatz. Jeder versucht das Gleiche und das oder versucht das Beste aus den Leuten rauszubekommen und das ist das Geld. Und du siehst es jedem Spiel schon an der Nase an und das nervt mich halt. Und dann gibt es halt positive Beispiele wie Helldivers jetzt zum Beispiel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch das irgendwann demnächst dann die Kehrtwende macht und dann versuchen sie es doch wieder. Und weil das einfach nur mal das Schicksal von diesen Spielen ist. Weil wenn du erstmal eine feste Basis hast und du merkst, hey, das sinkt jetzt so langsam wieder ab so und die Leute gehen jetzt wieder, dann versuchst du natürlich aus dem Rest, der noch da ist, irgendwas rauszuholen. Und das wird auch mit Helldivers so kommen, aber ich kann es nicht mehr sehen. Auch, also das habe ich ja schon gesagt. Auch diese Comic-Optik und hast du nicht gesehen. Ich bin einfach völlig raus da.
Ja.
Und Helldivers zum Beispiel wird ja für 39,99 verkauft, was auf dem Produktionsniveau finde ich okay, auch wenn es eigentlich ein Free-to-Play-Spiel sein hätte sollen. Aber das Spiel bietet offensichtlich auch so genug, was du da rausholen kannst. Aber nee, ich bin absolut überdrüssig und alleine schon wegen der Häufigkeit, die wir jetzt dabei hatten, würde ich dem Ganzen eine 6/10 geben. Astrobot hat es rausgerissen, macht die 6/10. Natürlich im eigenen Universum würde ich sagen eine 90%. Aber dadurch, dass wir ja noch andere Releases dabei hatten und Silent Hill 2. Wobei, nee, stopp, da ruder ich kurz zurück. Astrobot, würde ich sagen, macht die 4 Punkte voll, dann Silent Hill 2 Punkte und der Rest war für mich so, juckt mich nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Klar, Monster Hunter Wilds ist natürlich ein absolutes Highlight, objektiv gesehen. Für mich subjektiv war es natürlich unrelevant. Und alleine wegen dieser Service-Game-Häufigkeit war ich da ein bisschen raus. Aber gut, Service-Games gehören nun mal momentan dazu. Jeder Hersteller hat sich vor 2-3 Jahren darauf versteift. Sony hat das ja auch öffentlich gemacht. Und ja, es gibt natürlich noch andere Spiele. Und da kommen wir einfach mal zu dem aktuellen, was wir heute hatten. Und das war das Summer Games Fest und die Devolver Digital Präsentation. Und ich habe schon von dir so vernommen, du bist ein bisschen anderer Meinung als ich, glaube ich, beim Summer Games Fest.
Okay. Inwiefern? Also, Du hast da, soll ich zuerst sagen, was meine Meinung ist?
Ja, sag mal deine Meinung.
Das Summer Games Fest war eine schöne Show, mhm. war eine gute machte Show, vom Pacing her, war gut zu gucken, war mhm. wenig Blabla, bisschen Blabla, aber das wussten wir von vornherein schon. Ansonsten fand ich, waren da halt wieder viele Trailer dabei. Ja, einige Trailer waren sehr weird, also die Show an sich hat Spaß gemacht. Ich hatte jetzt einfach Pech, dass mein persönlicher Geschmack also gar nicht getroffen wurde. Ich hatte nichts dabei, wo ich mal irgendwie groß hochgegangen bin. Ich habe bei Monster da kurz aufgehört natürlich. Dann ein Spiel, Inotra, das war wohl war ein Souls-like in Italien irgendwie. Da gibt es auch eine Demo von. Das soll ganz cool sein, da habe ich mich gefreut. Und ansonsten habe ich sehr viele Spiele mir angeschaut, die einfach entweder nicht mein Geschmack sind, und aber auch sehr viele Spiele, die irgendwie sehr schlecht aussahen. Und da habe ich so ein bisschen geguckt, irgendwie, ich finde, man sah an diesem Summer Games Fest eine immense Diskrepanz, die ich schon seit einigen Jahren feststelle, da eine immense Diskrepanz zwischen dem, was einige schaffen mit ihren Spielen und dem, was andere abliefern mit ihren Spielen. Ich habe das Gefühl, wir bekommen aktuell Spiele mit PlayStation 3 Optik und Spiele mit Endzeit PlayStation 5 Grafik, die fantastisch aussehen, aber da ist einfach ein riesiger Unterschied teilweise zwischen den Spielen. Und deshalb fallen halt die Spiele, die nicht so gut aussehen, irgendwie extrem auf. Und viele Spiele auch in so einem ganz fragwürdigen, ja, so gewissen Grafikstilen, die sich jetzt auch über die Zeit wiederholen. Ein, zwei Spiele sahen richtig, richtig schlecht aus. Und aber im Großen und Ganzen, okay, so ist es halt, aber die Show war okay, gutes Pacing, aber ich persönlich habe mich leider ein bisschen gelangweilt.
Okay, dann sag ich erstmal, was ich von der Show gehalten habe. Die erste Hälfte war richtig geil, da gab es richtig gute Sachen zu sehen. Also ich versuche das ja immer möglichst objektiv zu bewerten. Und die zweite Hälfte hast du halt gemerkt, da mussten sie irgendwie die Sachen noch reinbringen. Da gab es dann immer mal so kleine Blitzer zwischendurch, sage ich mal, wie jetzt das Ende oder halt Monster Hunter Wilds nochmal. Aber nichts. Und der Squadbusters-Trailer. Mein Gott, habe ich gelacht. Dieses Mobile-Game, wo ich erstmal mit dem Kopf geschüttelt habe. Und dann hat sich aber so nach und nach rausgestellt, dass sie es halt total cool gemacht haben da mit den ganzen Schauspielern und den Cosplayern, die dann noch da waren und sowas.
Ach so, alles. Ja, ja.
Ne, also das war halt so ein fantastisches Ding. Aber dazu kommen wir gleich. Ansonsten fand ich die Show sehr gut, aber ich bin ja immer noch auf einer anderen Ebene mittlerweile unterwegs. Und zwar versuche ich ja immer noch die Moderation zu beobachten. Weil ich natürlich auch versuche, dadurch zu lernen und so weiter und so fort. Und der Jeff Keighley, der macht halt ja jetzt schon Ewigkeiten und der macht ja auch die Main-Shows mittlerweile alle. Aber in der zweiten Hälfte hast du auch irgendwie gemerkt, okay, der wurde irgendwie müde. Und der war selbst von den Erscheinungen, konnte er nicht so gut rüberbringen, sage ich mal. Was ich sehr cool fand, war der Anfang, wo er dann wirklich gesagt hat, hey, Leute, AAA-Industrie ist gerade so ein bisschen am Arsch. Und guckt auch auf die Indies und sowas alles. Die bringen fantastische Sachen und wir haben heute auch eine ganze Menge davon. Das fand ich mega geil. Ja, das war so ein kleines Highlight für mich am Anfang. Aber kommen wir mal zu den Spielerankündigungen. Und ich finde, da haben wir eine kleine Besonderheit, mit denen, über die ich gerade mal mit dir sprechen will. Und zwar wurde ein neues, ich sag's mal in ganz großen Anführungszeichen, Horizon Spiel angekündigt. Das nennt sich Lego Horizon Adventures. Und das basiert halt auf Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West, also eine Guerrilla Games Marke beziehungsweise eine Sony Studios Marke. Und das Erstaunliche war, dass dieses Spiel auch für die Switch kommt. Und da habe ich so gedacht, Moment mal, was geht denn jetzt ab? Also Sony hat sich ja jetzt auch den PC geöffnet die letzten Jahre. Aber offensichtlich scheint man jetzt, trotzdem Microsoft ja momentan mit der Xbox nicht ganz so klarkommt, scheint man sich jetzt daran gefühlt ein Beispiel zu nehmen und hält jetzt schon mal den ersten Zeh ins Wasser, wie es ist, die Marken auch auf einer anderen Konsole zu veröffentlichen. Klar, mit einem kleinen Umweg über das Lego-Franchise, aber es ist immer noch eine Sony-Marke. Und da habe ich so gedacht, what the fuck? Und auch der Jeff Keighley, der hat am Ende gesagt, ja, richtig gehört, das Spiel kommt auch für die Nintendo Switch. Und da ist jetzt immer so meine Frage an dich, welchen Eindruck du da hattest? Hast du das überhaupt so richtig realisiert oder dachtest du, ist halt so, ist halt Lego-Spiel? Ich fand das halt höchst erstaunlich.
Also mein erster Gedanke ist auf jeden Fall, ja, ist halt Lego. Ne? Also ich finde es deshalb vielleicht nicht so spannend, weil ja, weil es Lego ist. Also klingt es total bescheuert, aber Lego, es ist ja kein Horizon-Spiel so richtig, sondern es ist halt Lego-Spiel, was jetzt das Horizon-Universum halt für sich nutzt. Und ich finde es tatsächlich jetzt im ersten Moment nicht so spannend. Ich finde es interessant, jetzt wo du das so erwähnst, habe ich nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Aber gleichermaßen finde ich das jetzt auch nicht so als die krasse Sache. Also ich glaube halt, dass es durch die, vielleicht was mit Lego zu tun hat. Vielleicht haben die das als Auflage gesagt. Nee, wir wollen das aber auf möglichst vielen Plattformen rausbringen. Und wir haben unsere Lego-Games immer auch auf der Switch released. Und vielleicht wollten die das dann einfach so. Und die haben sich gedacht, gut, warum nicht? Es ist ja kein wirkliches Horizon-Game so richtig. Deshalb finde ich das jetzt im ersten Moment nicht so spannend. Also den Gedanken finde ich allerdings spannend, dass wir irgendwann die Großen ihre Sachen nur noch auf Nintendo-Plattformen irgendwie rausbringen.
Nee, nicht nur auf Nintendo-Plattformen, aber dass wir generell irgendwann, also Nintendo wird da sicherlich wieder der Letzte sein, wenn überhaupt, aber dass wir irgendwann einfach uns eine Plattform zu Hause hinstellen, die wir haben wollen, und dann können wir darauf alles zocken, was wir wollen. Ne? Klar, wie gesagt, Nintendo wird da lange ihr eigenes Ding spielen, die können sich es aber auch leisten halt. Aber die groß, also nicht die großen, sondern die High-End-Konsolenhersteller wie Xbox und PlayStation, die scheinen ja gerade so ein bisschen auch mit dem Ganzen zu strugglen, habe ich den Eindruck. Und man darf immer nicht vergessen, wir befinden uns in einer Zeit, wo Lizenzen in Spielen auslaufen, wo dann irgendwelche Songs rausgestrichen werden und so weiter und so fort. Und dann so eine Lizenz, die ja unter Sony ist, weil Sony arbeitet ja jetzt auch am neuen Zelda-Film mit Nintendo zusammen, ne? Zwar die Filmsparte, aber trotzdem finde ich schon spannend, ehrlich gesagt. Gerade weil Sony jetzt auch irgendwie immer mehr dieses Exklusivding aufzugeben scheint. Und ja, genau.
Mal gucken, sie verkaufen halt nicht viel auf ihrer Konsole, ne? Ich habe heute tatsächlich.
Es gibt ja auch nicht viel. Gemacht.
Ja, aber selbst das, was rauskommt. Also ich habe heute sehr erschreckend festgestellt, wie wenig das ist auf PlayStation 5. Ich habe heute ein Video gemacht zum Videogame Crash und habe da währenddessen quasi einfach auch mal so aufgedröselt, was ist jetzt überhaupt der Videogame Crash gewesen? Was ist damals passiert? Und habe mich da mal so ein bisschen drüber informiert und habe dann da auch mal verglichen, gibt es denn jetzt überhaupt gerade Anzeichen für einen neuen Videospiel-Crash? Und habe dann mal die Verkäufe von der PlayStation 4 jetzt mit der PlayStation 5 verglichen. Und die PlayStation 4 hat halt Highlights wie Spider-Man, was sich so über 20 Millionen verkauft hat. Dann kommen noch ein paar Spiele mit 12, 10, 11, 11, 9, 8, 8, 7 und so weiter Millionen verkauften Einheiten. Auf der PlayStation 5 hast du Spider-Man ebenfalls da, aber mit 11 Millionen. Und da kommt nichts mehr. Also es gab insgesamt, halte ich fest, 6 Spiele, die sich über 1 Million mal verkauft haben auf der PlayStation 5.
Ach krass.
6 Spiele, mehr nicht. Und das fand ich schon spannend, das so zu hören, dass es tatsächlich nur 6 Spiele sind, die sich über 1 Million mal verkauft haben. Auf eine Konsole, die sich, ja, wir wissen, es gab Anfang Probleme mit den Lieferzeiten, aber die Konsole hat sich 60 Millionen mal verkauft.
Ja.
Trotz all diesen Umständen. Also 60 Millionen ist jetzt ist okay, aber auf einer Konsole, die sich 60 Millionen mal verkauft hat, nur 6 Spiele zu haben, die sich über 1 Million mal verkauft haben, ist schwach. Und da sieht man einfach, in was für einem Stadium die sind. Die kriegen ihre Spiele halt nicht so verkauft, weil sie ja auch teilweise aber auch in diesen Abo-Modellen hängen. Das heißt, entweder sind die auf anderen Konsolen verfügbar, sie sind im PlayStation Plus und so weiter. Ob sich das dann für Sony rentiert, müssen sie wissen. Aber die Verkaufszahlen sprechen da aber eine ganz, ganz eindeutige Sprache aktuell.
Ich veröffentliche jetzt am Sonntag auch ein ähnliches Video tatsächlich. Und da geht es darum, ob Abwärtskompatibilität in dem Fall nicht sogar uns die neuen Games kaputt macht. beziehungsweise die erscheinen ja gar nicht. Ich habe mal auf der PlayStation The Webseite geguckt und habe mal nach PlayStation 5 Exclusives Only geguckt. Wenn du nach PlayStation 5 filterst, dann kriegst du noch 21 Spiele angezeigt. Mhm. Da steht aber bei vielen noch dran, PS4, also auch auf der PS4 lauffähig und so weiter und so fort. Und wenn du dann noch die Spiele rauszählst, die nicht von Sony sind, dann bist du bei der PlayStation 5 bei insgesamt 5 Exklusivtiteln.
Ja.
5.
Ja.
Und das in 3,5 Jahren. Und ja, da siehst du auch, die haben sich meines Erachtens nach, so toll ich den Game Pass auch finde, weil viele Indie-Games und sowas alles da reinkommen, ganz ehrlich, die haben sich mit ihren Abo-Modellen komplett verzockt. Erstens, es gibt mehr als genug Spiele auf dem Markt. Also das heißt, du hast nie den Punkt, wo du sagst, ah, jetzt kaufe ich mir mal ein neues PlayStation-Spiel, weil du hast sowieso noch genug zum Zocken. Das Zweite ist, du hast immer irgendwelche Rabattaktionen, die Dinger werden immer günstiger und so weiter und so fort. Und die Leute warten ja schon automatisch ab. Oder du wartest einfach ab, bis es in einem der Abo-Modelle auftaucht. Ich habe ja, das zum Beispiel genau, jetzt bei Dredge gemacht. Ne? Also ich hab gesagt, okay, ich mache das jetzt aber nicht, um da den Indie-Entwickler zu ärgern oder sonst was, weil es ist ein fantastisches Spiel. Sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich habe nicht die Zeit für das Spiel und dann kann ich kein Geld dafür ausgeben, sondern ich warte jetzt einfach ab, bis es in irgendeinem Abo-Modell auftaucht.
Ja klar, die Leute können es ja auch aussetzen. Es gibt ja auch genug Spiele. Also der Videospiel-Crash war ja damals bedingt dadurch, dass es eine Marktübersättigung gab, ja, und dann gleichzeitig gepaart damit, dass die Leute das Vertrauen verloren haben in die Spiele, weil einfach keine Qualitätskontrolle mehr stattfand, mhm, und der Markt überspült wurde mit schlechten Spielen. So, mhm, kommt euch das bekannt vor? Mhm. Wir haben eine absolute Marktübersättigung. Überall Spiele, viel zu viele Spiele, die aktuell rauskommen. Mhm. Überall sind Videospiele da und sie sind halt aber auch überall verfügbar. Abo-Modell hier da, ROMs kannst du jederzeit runterladen, auch wenn man es nicht soll, wisst Bescheid. Steam-Sale hier, Game Pass da, die Leute haben genug zum Zocken. Sie können aussitzen, wenn die Spiele neu da sind und warten einfach, bis sie günstig sind oder sonst was oder sie spielen was anderes und zahlen nicht 80 oder 70 Euro für ein neues Spiel. Und dann, ja, fragwürdige Qualität. Ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen.
Nö, da brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen.
So, und das heißt, das sind die beiden dicken Anzeichen, die vom Videospiel-Crash da waren. Und dann dieses komische Ding mit den Abo-Modellen. Sie kriegen ihre Spiele nicht verkauft. Die Leute entlassen reihenweise ihre Entwickler in den Studios. Ja.
Ja, und wir hatten jetzt quasi schon einen großen Crash mit den ganzen Entlassungen. Und die laufen ja immer noch, ne? Also die Leute haben ja haufenweise Leute zu Corona-Zeiten eingestellt, weil sie diesen Games-Boom nicht kommen sehen haben. Und das wird jetzt nicht besser werden in Zukunft. Ich gehe auch fest davon aus, dass wir langsam wieder an einen Punkt kommen, wo wir wieder ausgewählter Spiele, AAA-Games haben. Und hoffentlich kommt dann auch der Punkt dazu, dass die Leute sagen, ey, damit sind wir jetzt so auf die Fresse geflogen, wir müssen wieder Qualität abliefern. So wie wir es damals gemacht haben, weil wir keine andere Wahl hatten. Aber wenn die Firmen vor dem Punkt stehen, wir haben keine Wahl und unsere Service-Games laufen nicht, dann muss man dann halt wirklich diese Singleplayer-Games auch loswerden. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen die Strategie, weil wir ja gerade bei Lego Horizon Adventures waren, dass die einzelnen Hersteller auch langsam umgucken, wie kriegen sie ihre Marken weiter verkauft. Denn die anderen Hersteller, da gibt es bestimmt auch Lizenzabkommen. Ne? Es wird ja auch gemunkelt, dass ein Halo 1 nochmal ein komplett überarbeitetes Remaster bekommt. Das werden wir dann am Sonntag in der Xbox-Show sehen, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Und ich gehe fest davon aus, dass Microsoft, aber auch Sony sagt, hey, wenn ihr unsere Figur auf eurer Konsole haben wollt, dann könnt ihr auch schön zahlen. Ne? Und da gehe ich fest davon aus, dass das in Zukunft so kommen wird. Die suchen alle alternative Wege und die Lizenzkosten sind ein Punkt davon. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie irgendwann gar nicht mehr so viel dagegen sagen, dass die Spiele auch auf andere Plattformen erscheinen, die eigentlich von der Konkurrenz sind. Gucken wir mal. Je nachdem, wie lange es natürlich die Xbox noch gibt. Ne? Ja. Na gut. Machen wir mal an dem Punkt weiter. Wir hatten eine Ankündigung von Harry Potter Quidditch. Also das heißt, das ist ja schon länger bekannt, das Spiel. Da gab es jetzt ein Release-Datum, 3. September.
Ja. Alter, bald, ey. Oh, war das hässlich. Oh mein Gott, das war so das erste Ding, wo wir wirklich gesagt haben, boah, was ist das, Alter? Was zeigen die uns da gerade? Das sah so schlecht aus, ne? Sorry, aber ich hätte wirklich Bock auf Quidditch Game. Das ist also das Ding. Ich wäre ja am Start. Quidditch wäre so, aber ich habe gedacht, oh mein Gott, was gucke ich da gerade? Warum? Der Stil und alles daran war einfach nur schlecht.
Ja, aber...
Also, das war erschreckend.
Erstaunlich, dass sie aber dafür nochmal die Schauspieler rangekriegt haben, dass sie diese Gesichter verwenden durften. Da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Dann haben wir aber auch noch Star Wars Outlaws. Da gab es einen neuen Gameplay-Trailer. Ich finde das Spiel super interessant, aber ich mag diese Strategie von Ubisoft nicht, weil Ubisoft hat ja von vornherein gleich gesagt, Leute, ihr müsst da online sein für das Ding, egal welche Version ihr kauft, ist halt wieder so ein Nachteil für mich. Dann wurde Neva angekündigt und das ist ein Nachfolger von Gris. Und Gris ist ein Spiel, was sehr gut ankam bei den Indie-Verfechtern, sage ich mal. Ein sehr schönes Storyspiel, eher so ein 2D-Walking-Simulator, aber dieses Mal hat man gesehen, dass noch ein bisschen mehr Kampf dazu kam, habe ich den Eindruck gehabt. Sehr schönes Spiel, ist ein sehr schöner Stil, muss man wollen, aber ja. Danach muss ich aber sagen, also objektiv gesehen, ich bin selbst kein Civ-Spieler, aber ich bin mit tausenden von Podcasts damit aufgewachsen und ich habe das tausendmal gesehen. Es wurde offiziell bestätigt, dass ein Civilization 7 im Jahr 2025 erscheinen wird. Und was für mich so ein kleines persönliches Highlight war, ist, dass der Sid Meier da dann wirklich stand. Ich war erst ein bisschen erschrocken, wie alt der mittlerweile geworden ist, weil man kennt ja immer nur die Fotos von damals, ne? Aber Civ 7 war eine ganz große Ankündigung, wo ich dachte, Respekt, dass man dieses Spiel auch seit den 80ern, oder war das erste 80? Ich glaube, ganz knapp in den 90ern, wirklich bis ja heute noch durchschleift. Ne? Und das war eine gute Ankündigung. Und dann kommt was, was sicherlich auch für dich gut war, das war ja Wukong, oder?
Ja, das Ding ist, man hat nicht viel gesehen, aber das ist okay. Ich muss nicht viel von Black Myth Wukong sehen. Ich hätte wahrscheinlich sowieso weggeguckt. Aber man hat nur ganz kurz was gesehen. Das sah genial aus. Ich bin so heiß auf das Spiel. Man hat ja schon gesehen, richtig schönes, soulziges Gameplay. Und das sah auch so richtig schön Next-Gen aus, was wir da gesehen haben. Das fand ich geil.
Ja, ich hoffe bloß, dass sie es auch so einhalten können und dass das nicht auf irgendeiner High-End-PC-Maschine lief mit einer 4090 oder so, die sich kaum einer kaufen kann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil wir wissen ja mittlerweile bei den Präsentationen, das muss nicht immer dementsprechend, was wir denn am Ende bekommen.
Europa, ne?
Richtig. Ich wollte es nicht nochmal laut aussprechen, aber das hast du jetzt gemacht. So, haben wir jedenfalls jetzt ein Release-Datum bekommen, 20. August, ist also auch nicht mehr allzu weit hin. Und es ist erstaunlich, wie viele Spiele mal wieder im Sommer rauskommen. Ne? Also wir haben jetzt auch noch Space Marine am 20. Juni, das ist jetzt soweit soweit. Dann haben wir Once Human am 9. Juli und vieles anderes, was wir noch so angekündigt bekommen haben, wie zum Beispiel Mecha Break im August. Das ist natürlich was Service-like, aber muss jeder für sich selbst wissen. Dann habe ich so ein paar Punkte gehabt. Ich will jetzt erstmal auf die Highlights eingehen, die mir nicht so gepasst haben, die mir gepasst haben und danach auf die nicht so tollen Sachen. Da können wir uns dann sicherlich auch nochmal aussprechen. Es gab auch ein Release-Datum für das neue Dragon Ball-Spiel Sparking Zero. 11. Oktober 2024 wird es soweit sein. Und ich finde, die haben das einfach genäht. Das einfach, das, was ich aber immer ein bisschen schade finde, wie oft haben wir jetzt schon gegen Freezer und Cell gekämpft? Es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist immer wieder dieselbe Story.
Ja.
Und ich finde, da könnte man für die Videospiele wenigstens so eine Alternative aufmachen. Ja. Und ich weiß nicht, ich werde es mir mal angucken, aber ich komme mit dem Kampfsystem sowieso nicht klar. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin da ja immer raus.
Ja, man braucht wirklich, also ich habe auch eine Weile gebraucht, um in das Budokai Tenkaichi-System reinzukommen, aber
ja.
Aber was auch, also ich meine, bei Dragon Ball, die Leute wollen doch auch genau das, oder nicht? Und sind da nicht jetzt sogar auch die Super-Charaktere mit, also Golden Freezer und so?
Ja, ja, das geht dann weiter.
So hat man
ja
noch gesehen, so. Mhm. Und die anderen sind halt auch da, also im Endeffekt sind jetzt ja alle da, oder nicht?
Ja, richtig, also es wird natürlich auch noch weiter in Dragon Ball Super reingehen und so.
Also ein Spiel, wo ich kein Dabra spielen kann, will ich nicht haben.
Ja, das ist natürlich wichtig.
Ja, Dabra ist bester Boy, ey.
Klar, logisch, aber dieses Tenkaichi-System, ich bin noch nie warm geworden damit. Deswegen konnte ich auch Kakarot nicht weiterspielen, weil ich damit nicht klarkomme. Ich drücke da einfach nur wie wild die Knöpfe und versuche dann irgendwie auszuweichen, damit es cool aussieht oder so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch einfach keine Geduld für sowas. Mm. Ich fand die 2D-Dinger immer ansprechender.
Ja.
Aber außer Dragon Ball FighterZ, das konnte ich mir nicht lange geben, weil die Figuren sich mit 15 FPS bewegt haben und der Rest halt mit 60 lief und da bin ich wahnsinnig geworden. Ja, genau. Also dafür gibt es ein Release-Datum, also das haben wir auf jeden Fall schon mal gewusst. Und ich bin der Meinung, auch viele Leute schalten die Shows ein, um einfach Release-Daten zu erfahren. Viele Leute fragen, ja, wenn es ein Release zu dem gibt und dann ist das gut, dann ist das schon für mich erfüllt. Und ja.
Ja, interessant, das hatten wir heute auch kurz als Thema. Da bin ich zum Beispiel komplett anders. Mir sind Release-Daten relativ egal. Also bei Spielen, die ich richtig hart abfeiere und richtig gehypt drauf bin, freue ich mich natürlich, wenn es nah ist, ne? Mhm. So, ich habe Elden Rings, geil, und dann kommt das und so. Klar, in Ausnahmefällen, ja, aber wenn ich mich einfach nur über ein Spiel freue oder so, ich habe so viele Spiele zu spielen, ne?
Ja, das
ist. Ich habe so viel und mir ist so egal, wann das Spiel rauskommt, ob jetzt ein paar Monate später. Ich freue mich einfach, dass es das Spiel geben wird. Ich freue mich extrem, irgendwie was zu erfahren oder so. Aber diese Release-Daten in diesen Shows sind mir persönlich leider immer so absolut Wumpe und, ja, deshalb, wenn ihr zum Beispiel ins Spiel kommt mit, ich würde halt lieber einen richtig coolen Trailer sehen und richtig geile Infos von Monster Hunter gesehen zu haben, zum Beispiel, als halt einfach nur so ein Release-Datum. Mhm. Aber da, das ist einfach jetzt, das war jetzt einfach nur so gerade mein subjektiver Senf.
Ich bin da auf der absolut selben Seite wie du. Es gibt mittlerweile so viel, was ich nachholen wollen würde, was ich hier auch noch im Regal stehen habe, ältere Spiele, neuere Spiele. Mir ist es mittlerweile völlig egal. Manchmal ist es sogar so, dass ich Spiele, auf die ich mich gefreut habe, dann sind die auf einmal draußen.
Ja, und ich genau. Ich vergesse das. So, jetzt muss ich erstmal gucken, SteamWorld Haste. Ich so, wann kommt das nochmal raus und so? Oder World of Goof, wann kommt das nochmal raus? Ich vergesse das immer, weil ich nicht hinterherkomme mit Spielen.
Ja. Es ist bei mir exakt dasselbe. Und ich habe mich ja mittlerweile schon wirklich hart eingeschränkt. Wie gesagt, Paper Mario werde ich mir die Zeit noch gönnen. Aber ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt noch so eine langen Projekte mache. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Ich meine, so ein Hellblade, das habe ich in 2 Streams durchgespielt. Und das war cool. Ne? Das war so eine abgeschlossene Erfahrung. Konnte man schön am Stück dann machen. Aber sowas wie Final Fantasy und Mario und bla, ey, das ist halt übelst schwierig mittlerweile für mich umzusetzen. Also Final Fantasy und Paper Mario natürlich. Weil ich sag mal, selbst wenn du ein 2D oder ein 3D Mario hast, das hast du in, wenn wir jetzt in Streams rechnen würden, in 2-3 Streams durch. Ne? Und ja, alles andere ist irgendwie so übelst lang mittlerweile.
Ja.
Und ja, da bin ich auch ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Und da freue ich mich immer, wenn ich mal eine kürzere Spielerfahrung habe. und die dann auch gut verarbeiten kann. Außer ich bin jetzt absolut hyped auf irgendwas, aber das bin ich halt nur noch selten. Ne?
Ja, ja.
Naja, gut. Wir haben noch ein Batman Arkham Gamescom Trailer, ist halt wieder VR, kann man leider ohne VR-Brille nicht viel mit anfangen, aber was ich noch cool fand, waren die Blumhouse Games Ankündigungen, die jetzt publishen, und zwar ja, von, von mehreren Indie-Entwicklern, die dann Horrorspiele machen, weil Blumhouse Films ist ja im Grunde genommen eine Horrorschmiede für Horrorfilme. Und die machen
das jetzt. Das war ganz witzig. Wir waren kurz abgelenkt. Mhm. Und dann habe ich das so gesehen und dann so, was ist das denn für ein Spiel, ne? Mhm. So krass, wie viele Stile die da so reinbringen, ne? Ich so, das wird ja ein interessantes Spiel. Und ich finde dann, oh, das sind viele verschiedene.
Ja, wir haben uns auch gefragt, ist das jetzt ein Spiel oder sind das mehrere? Aber es sind leider mehrere. Und ich hätte auch. Ich hätte mich so gefreut, wenn du einfach durch die Dimension da gegangen wärst, sage ich mal. Ne?
Ja.
Das wäre schon eine geile Sache gewesen. Aber ja, leider nicht.
Aber es waren trotzdem coole Spiele, Mann.
Ja, die sahen gut aus. Es war eins dabei im 16-Bit-Stil, im 32-Bit-Stil, also PlayStation-Stil, sogar richtig originalgetreu, so noch mit wackelnden Texturen und sowas alles. Mhm. Dann hat das so auch relativ modernes dabei. Also das war schon eine richtig coole Sache. Was ich auch richtig cool fand, war direkt das, was danach kam, und zwar Power Rangers Rita's Rewind. Einfach, da muss ich aber auch sagen, die Power Rangers Mucke ist einfach einzigartig. Und dazu kommt auch noch, dass ich ja sehr mit Turtles Shredder's Revenge Spaß hatte, sage ich mal. Mhm. Und das sticht ja so in die Kerbe. Ne? Also
das ist das ja muss ich noch spielen. Ist. Das habe ich noch hier. Ich will es unbedingt nachholen. Power Rangers kann ich leider nichts mit anfangen. Also das Spiel sah super aus. Mhm. Aber ich habe null Bezug zur Power Ranger IP tatsächlich. Das lief irgendwie nie da, wo ich dann Fernsehen geguckt habe.
Mhm.
Ja.
Ja,
also, aber es sah cool aus.
Ja, deswegen. Und so, das war mega geil. Es war für mich ein kleines Highlight. Und dann kam dann halt noch das Kingdom Come Deliverance 2 Gameplay, was auch richtig krasse Marke ist einfach mittlerweile. Auch wenn das Studio dahinter immer so ein bisschen, naja, da gibt es ja schwierige Berichte darüber, dass der Chef so ein bisschen, das war halt zu dieser Hauptzeit mit sexueller Belästigung und so, was wir ja lange als Thema hatten. Und dann gab es aber auch noch so andere Sachen, wie zum Beispiel Inner Flows, die sich auch als Publisher jetzt bekannt gegeben haben für Indie-Games. Und ich finde, das ist einfach ein gutes Zeichen. Also erstmal, die leben halt diesen Indie-Stil. Die Kohle, die sie durch Among Us gemacht haben, stecken sie jetzt halt in andere Projekte. Aber bleiben auf ihrer Schiene. Und das finde ich so sympathisch am Ende. Weil trotzdem die wahrscheinlich Millionen gemacht haben mit dem mit Among Us, ist es trotzdem immer noch eine geile Sache, dass man sieht, okay, die sind auch in ihrer Szene noch dabei und so und publishen jetzt andere Indie-Studios. Absolut geil. Also da kann ich nicht anders sagen. Dann wurde noch eine Among Us TV-Show angekündigt. Ich bin sehr gespannt darauf.
War jetzt schwer auszumachen vom Trailer.
Ja, ich bin bloß mal gespannt, wie sie das machen. Wahrscheinlich wird eine Staffel dann gedreht und dann werden sie am Ende den Imposter finden oder so. Ne?
Ja.
Oder das Monster, je nachdem welchen, also das Monster kam ja schon vor. Und mal sehen, wird bestimmt unterhaltsam werden. Und wenn es eine einmalige Sache ist, dann ist es auch okay. Und dann kam Sonic X Shadow Generations.
Was denn?
Also, ich habe den Eindruck, ja, es ist ein Remaster oder es ist ein Remake mit erweiterten Inhalten. Aber ich habe den Eindruck, die haben einfach bei den 3D-Sonics keine neuen Ideen. Es ist immer dasselbe. Außer jetzt hier mit Sonic, wie hieß es denn, dieses 3D-Open-World-Ding da?
Oh Gott, ja, das war aber nicht gut.
Na, viele sagen schon, dass es gut war. So.
Weiß nicht. Also, es war echt kein gutes Spiel. Es hatte seine Unterhaltung, aber ab der dritten Welt war alles nur noch das Gleiche. Ich glaube, viele, das ist wieder so das Ding. Ich glaube, viele haben am Anfang gesagt, das Spiel ist gut, weil es am Anfang gut war. Und dann haben sie wahrscheinlich alle aufgehört zu spielen. Das war genau wie mit Pokémon Legenden Arceus. Am Anfang, ja, das Spiel ist so gut, ja, am Anfang macht es halt doch übel Spaß. Palworld genauso. Aber leider, das weiß ich nicht, ab der dritten Welt kannst du das Spiel nicht mehr rechtfertigen. Ja. Es war genau dasselbe wie in der ersten. Es sieht alles nur noch hässlich aus, einfach nur noch alles wild zusammengewürfelt. Katastrophe ab dem Spiel. Die ersten beiden Welten waren ganz witzig. Aber Sonic Generations ist doch ein ganz anderes Spiel. Also, hast du Sonic Generations gespielt?
Ja, ich habe Sonic Generations gespielt, aber vielleicht zu 50% oder was, keine Ahnung. Es war okay.
Sonic Generations soll ja keine neuen Ideen haben, sondern Generations soll ja die besten oder die berühmtesten oder so aus all den ganzen Sonic-Spielen davor, aber dann quasi in einer neuen Generation oder teilweise in einer alten Generation nehmen. Zum Beispiel Rooftop Run aus Sonic Unleashed haben sie halt einmal in überarbeitet und in ein bisschen anders gebracht, aber dann haben sie ja auch noch die 2D-Variante gebracht. Andersrum haben sie dann von Green Hill zum Beispiel die 2D-Variante gebracht und dann eine 3D-Variante und so weiter hin und her. Und so gibt es halt immer zwei Varianten von berühmten Stages, Chemical Plant, Escape from the City und so weiter. Und das ist ja das, was das Spiel so geil macht. Und das Spiel ist, für das, was es sein soll, ist das Spiel genial. Also meiner Meinung nach ist Sonic Generations das Beste, was wir seit langem überhaupt von Sonic bekommen haben. Und ein absolutes Highlight. Und jetzt mit dem Shadow-Teil dazu ist das ein absolutes Pflichtding für Sonic-Fans.
Das Ding ist, ich konnte noch nie so großartig viel mit dem 3D-Gameplay von Sonic anfangen. Das ist schon Adventure, war für mich damals schon zu Dreamcast-Zeiten, habe ich es zum Glück mal zocken dürfen. Da hat mich dann die Grafik halt abgeholt und das war's. So, und ich bin dann
die Mucke?
Warm geworden. Ja, die Sonic Adventure Mucke auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Gut, ich muss los, ey.
überhaupt nicht. Das ist einfach so, ich weiß nicht. Ich fand halt die alte Mucke geil von dem, also ich finde auch die 2D-Teile geile. Geile, geil.
Geile.
Man merkt, es ist spät. Aber ich bin damit nie warm geworden. Und das 3D-Gameplay sah halt wieder so nach Sonic Adventure aus. Und ich denke so, Alter, nee.
Nein, das 3D-Gameplay ist viel besser. Das ist richtig, richtig gut. Was gibt's denn da, die aus Sonic? Nein, die sind alle gut. Das Spiel steuert sich halt fantastisch. Übrigens auf dem 3DS ist übrigens ein komplett anderes Game, was immer da. Das ist auch fantastisch. Viele denken ja, das sind dieselben. Zwei unterschiedliche Games und beide fantastisch. Sind für mich absolute Highlights im Sonic-Universum gewesen.
Ja.
Und weit weg von dem, was Sonic Adventure 1 und auch 2, ich liebe Sonic Adventure 2, aber es hat halt seine alten Problemchen mit Kamera und mit allem, ne? Aber Generations gar nicht. Und ich finde auch, sie haben in Sonic Generations sind sie sehr clever dem Problem oft umgangen, dass man halt zu schnell ist mit Sonic und einfach die Kontrolle fehlt oder man nur irgendwo reinläuft, sondern da geht Sonic oft sehr, ja, intuitiv in die richtige Richtung. Also ich finde, das flutscht einfach nur so.
Ja, ist halt so.
Ich liebe Sonic Generations, gerade deshalb, weil es endlich mal wieder so richtig, richtig Sonic in gut war und eben nicht einfach nur so eine wilde Katastrophe, die man gar nicht wirklich steuern kann. Deshalb war Sonic Generations ja so toll und so ein richtig schöner Lichtblick zwischen all den ganzen Katastrophen, die Sonic über die Jahre so rausgebracht hatte.
Ja, also ich muss da zusagen, ich habe die 2D-Sonic-Games immer geliebt, aber zum Beispiel Sonic Mania konnte ich leider nicht mehr spielen, weil ich da irgendwann Motion Sickness gekriegt habe, weil es einfach zu flüssig lief. Ja, das ist halt Luxusproblem. Aber die 3D-Dinger, ich weiß nicht, konnte ich nicht viel mit anfangen. Und wenn ich da diese Trampoline alleine schon sehe, da kriege ich Albträume, alleine schon wegen dem Render-Race wahrscheinlich. Keine Ahnung. Meins ist es nicht, aber es sah auf jeden Fall richtig schick aus. Und ich verstehe das auch, dass die Leute sich darauf freuen, weil ich habe schon öfter gehört, dass Sonic Generations eins der besseren 3D-Sonic ist oder eins das Beste sogar von vielen genannt. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Sah auf jeden Fall gut aus, sah schön überarbeitet aus. Aber wie gesagt, als ich die 3D-Level gesehen habe, das war nicht meins. So, dann haben wir noch
einiges noch, was haben wir?
Ja, einiges. Wir haben hier, warte, dann erwähne ich mal noch, was ich sehr schön fand, was ich ein positives Zeichen fand, wo vielleicht wir auch ein bisschen von profitieren. Alan Wake 2 erhält eine physische...
Da haben die Leute sich gefreut, ja.
Genau, weil nicht nur aus dem Grund, dass jetzt eine physische Fassung kommt, also Remedy hat ja von vornherein gesagt, wir werden hier keine physische Fassung bringen, sondern einfach, weil es auch ein Zeichen ist, aha, guck mal, über digital verkauft sich anscheinend doch noch nicht durchgehend so gut, dass man sagen muss, wir können auf physische Varianten verzichten. Und das ist ein gutes Zeichen, wie ich finde.
Ja.
Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Es wird zwei Varianten geben. Einmal die normale für 79,99 und einmal eine fette Edition für 199,99, die dann auch noch ein paar Goodies dabei hat. Dann gab es erstaunlicherweise ein Update zu New World. Ich dachte, das Spiel ist schon komplett tot. Aber tatsächlich hält Amazon daran fest. Und dann kam so eine kleine Enttäuschung für mich, das war Skate. Alter, das hatte doch nichts mehr mit den alten Skate-Spielen zu tun.
Also ich kenne die alten Skate-Spiele jetzt nicht so gut, aber Skate sah lächerlich schlecht aus.
Ja, und EA hat extra, also der Trailer war ganz lustig, dieses Stromberg-mäßige, ne? Aber EA hat auch geschrieben, das ist eine Pre-Pre-Alpha, bla bla, aber die entwickeln jetzt auch schon ewig an dem Spiel. Und ob das noch was wird, wage ich zu bezweifeln, aber ich fand es im Vergleich zu den alten Skate-Teilen, das ist auch nicht das, was die Skate-Leute wollen. Das ist einfach nur die Marke, die EA da wieder verbrennt und naja,
also egal. Sah wirklich, wirklich langweilig und schlecht aus. Das ist auch so eins dieser Titel gewesen, da war ja nix. Das Gameplay nicht, super träge, die Grafik nicht, da war nichts ansprechend dran.
Nee, überhaupt nicht. Und das wirkte auch halt nicht, hatte nichts mit den alten Skate-Teilen zu tun. Sah absolut belanglos aus. Es war wieder auf Performance-Maschinen getrimmt. Also nicht auf Performance, sondern auf kleine Maschinen getrimmt. Und da haben sie so viele Abstriche gemacht. Das hat nichts mehr mit der Skate-Marke zu tun. Sah für mich aus wie ein Free-to-Play-Game, was sie dann wieder versuchen zu monetarisieren. Gut, aber dann haben wir halt auch noch Palworld, fand ich erstaunlich. Also dafür, dass viele Leute das Ding ja schon totgeschrieben haben, kommt da jetzt ein fettes Content-Update mit neuen Pals.
Das wurde ja auch schon lange angekündigt. Also das Update ist schon vor Monaten angekündigt worden mit der Arena und mit der Insel und so. Also das ist so ein Roadmap gewesen. Aber sie haben es natürlich nochmal schön schmackhaft gemacht mit 25 Millionen Spieler. Ja. Damals halt, ne? Aber schon lange nicht mehr. Aber.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie sich nach dem Update noch ein bisschen erholen, wenn man sieht, dass sie weiterhin Content liefern und vielleicht auch Bugfixes und Gameplay-Verbesserungen. Da muss noch eine ganze Menge gemacht werden.
Ich würde ja mal anfangen mit Musik. Das wäre doch mal was. Stell mal vor, das Spiel bekommt Musik. Oder eine Story. Charakteren, die was sagen oder so. Also da kann man doch mal anfangen. Aber gut, Prioritäten.
Ja. Also brauchen die Leute das wirklich? So viele Leute, die ich heutzutage höre, die sagen, du, wenn ich spiele, dann mache ich mir Musik an und spiele dann einfach, wo ich denke, Alter, da sitzen Leute jahrelang am Soundtrack oder wochenlang am Soundtrack und versuchen das dann abzustimmen mit den Programmierern, um dann gute Atmosphäre zu erzeugen. Und du hörst einfach irgendwas an. Das verstehe ich bis heute nicht. Also da.
Ja okay, ja, aber gar keine Musik, keine Story und so. Aber ja, das ist hatten wir schon mal.
Ja, genau. Haben wir Squadbusters, ist ein Mobile-Game, habe ich erstmal mit den Augen gerollt, aber der Trailer dazu war halt übelst witzig. Also den haben sie so geil gemacht, mit den ganzen High-Grade-Schauspielern, da haben sie richtig Geld in die Hand genommen und ich glaube, das könnte sogar funktionieren, dass dieses Spiel dann auch auf der Bildfläche bleibt. Monster Hunter Wilds Das ist natürlich für dich nochmal ein schöner Gameplay-Trailer gewesen. Sieht für mich aus wie ein aufgebohrtes Monster Hunter Worlds. Wird wahrscheinlich auch auf derselben Engine basieren. Aber was ich immer noch krass finde, wie sehr Capcom es genäht hat mit den Monstern, die dann wirklich auch dynamisch kämpfen und du siehst nichts ineinander glitschen oder so. Ich weiß nicht, wie es im Spiel ist, ob es dann vielleicht anders ist, aber ich finde das absolut fantastisch von der Grafik her. Und dann wurde ein Spiel wieder aus der Versenkung rausgeholt, Phantom Blade. Ich wusste gar nichts mehr davon, aber das sah für mich auch schon wieder nach Souls-like aus, oder?
Ja, ja, das ist ein Souls-like. Also so ein Misch. Sieht so aus wie so ein Misch aus, schon Souls-like bei den Kämpfen, aber auch ein bisschen fetziger, ein bisschen Kombo-lastiger, vielleicht ein bisschen Ronin-mäßig. Also so ein Misch, aber tendenziell eher Souls-like, ja.
Und das, da haben sie jetzt angekündigt, dass es da mehrere Termine für Demos geben wird, unter anderem auch auf der Gamescom. Die Gamescom war sowieso erstaunlich oft Thema. Also Jeff Keighley ist ja sowieso mit der Opening Night Live da involviert. Also der bringt das zum Glück auch ein bisschen, und das finde ich gut, der bringt das auch ein bisschen in die amerikanischen Gefilde, die Gamescom. Die ist halt nicht mehr nur so, die ist zwar die größte Gaming-Messe der Welt, aber es interessiert niemanden, wenn die Welt das nicht mitbekommt. Ne? Also wenn es immer so Deutschland exklusiv war. Und das fand ich ganz gut, dass er das da so ein bisschen hervorgehoben hat.
Stimmt, ja.
Ne? Und dann kommen wir noch fix zur Devolver Direct. Da wurde jetzt nicht so viel angekündigt. Insgesamt waren es 6 Spiele, beziehungsweise auch Updates. Aber die Spiele können wir schnell durchgehen. Das ist Cult of the Lamb DLC. Dann gibt es ein neues Spiel von den Dead Cells Designern. Das nennt sich Tenjutsu und das sah auch richtig interessant aus. Talos Principle 2 gibt es ein DLC. Dann Angerfoot, was völlig drüber ist. Und dann gab es noch eine Neuankündigung, Possessors 2025.
Ja, Mann. Hä? Ja, von Hyper Light Drifter, quasi ein neues Spiel. Es gab ja leider Hyper Light Breaker. Das sah überhaupt nicht mehr so aus wie das, was ich mag an Hyper Light Drifter. Aber das war jetzt quasi das neue Hyper Light Drifter Possessors. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, ja.
Und das sind so die Ankündigungen. Aber können wir uns mal ganz kurz über die Show unterhalten?
Total geil.
Ey, mit einem Aufwand gemacht.
Ja.
Also.
Das war Kunst.
Ja, das ist es. Und das ist so krass. Also Devolver Digital hatte ja schon immer mal ungewöhnliche Shows, haben auch immer gerne gegen die großen Publisher geschossen, haben sie am Ende dieser Show auch wieder gemacht. Aber es war... Die haben halt eine Story erzählt von einem offensichtlich psychisch kranken Menschen und haben das aber kombiniert mit, ja, ich will schon was sagen, Humor, aber es ist schwer zu beschreiben, es war schwer zu greifen, was wollten sie jetzt damit erreichen. Und im Endeffekt hieß die Devolver-Show ja, Volvis Geburtstag. Volvis ist ja dieses Maskottchen, was sie erfunden haben. Und die ganze Show war voll mit Merchandise, selbst kreierten Sachen. Du hast auch gesehen, das war nicht CGI oder so, das haben die alles gebastelt und gebaut. Und die Hauptrolle hat dann halt so ein Typ gespielt, der wirklich, naja, also das Problem, also was heißt das Problem? Aber so eine Menschen gibt es halt wirklich. Und sicherlich hat man das hier in einen humorvollen Kontext gepackt. Aber ich fand's schon krass teilweise, wie es auch dargestellt wurde. Ich kenne mich ja auch ein bisschen mit psychischen Erkrankungen aus, durch meine Vergangenheit mit meiner Mutter und so weiter und so fort. Und da habe ich so viele Sachen wieder erkannt. Und die haben das so gut getroffen, finde ich. Du konntest richtig mitfühlen, dass der Typ gerade ein bisschen am Durchdrehen ist. Und du merkst es schon am Anfang, der ist so ein bisschen weird und sowas alles. Und dann haben sie da nach und nach die Story aufgezogen. Und da möchte ich jetzt nicht allzu viel verraten. Guckt euch das auf jeden Fall an, dieses Showcase. Aber ich kann euch sagen, generell geht es natürlich um den Geburtstag von diesem Maskottchen. Aber warum und weshalb und wie das da vorkommt, das haben die so gut gemacht, oder?
Ja, also war eine mega geile Atmosphäre. Am Anfang weird und dann irgendwann hat man richtig mitgefiebert. Man hat sehr auf die Präsentation geachtet, toll gespielt, wahnsinnig gut aufgenommen, toll ausgearbeitet und eine mega bedrückende, richtig coole Stimmung. Also es war ein richtig kleines Kunstwerk, diese Show. Und dann zwischendurch coole Spiele und auch so schön, also organisch in diese kleine Mini-Story eingearbeitet, dass dann halt jetzt auch die Trailer gezeigt wurden und so. Also war ich wirklich beeindruckt von. Und immer wieder sehr positiv zu erwähnen bei Devolver, es gibt wieder einige Demos. Das heißt, wir können die Spiele halt richtig schön in den Demos antesten. Das mag ich bei Devolver immer sehr.
Ja, also Devolver gibt sich da wirklich echt Mühe. Ich will gar nicht wissen, was da so im Arbeitsalltag abgeht. Ich hoffe, dass sie auch so locker sind, wie sie es in den Shows rüberbringen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber die kritisieren ja auch sehr viel die restliche Branche. Also gehe ich erstmal davon aus, auch wenn das natürlich immer nicht so sicher gesteckt ist. Aber ich fand das, also das war mit einem Aufwand. Ich habe da geguckt und die ganze Zeit war ich so, fuck, ist das unangenehm. Und die haben das so einen nahe gebracht in diesen 20-minütigen Präsentationen. Das schaffen nur wenige. Also selbst professionelle Filmemacher und sowas alles. Und die haben das so gut gemacht. Auch so ein bisschen mit den Farben entsättigt und sowas. Und ja, so richtig, wie du dir das halt vorstellen würdest, wenn du einen geisteskranken Menschen hast, der, naja, da würde ich jetzt schon wieder fast zu viel verraten, aber guckt euch das an. Also wirklich, es ist fantastisch, auch wenn euch die Spiele vielleicht nicht interessieren, aber alleine wegen der Show. Und dann könnt ihr auch mal die anderen Devolver Directs nachholen, die sind immer wieder sehenswert. Und ich freue mich jedes Jahr mittlerweile darauf, Devolver gucken zu dürfen, auch wenn es dieses Jahr morgens um 2 war, war jetzt nicht so optimal. Aber ich bin jedes Jahr gespannt, was sie sich wieder einfallen lassen. Und ich würde fast sagen, das Ding hat an Produktionskosten locker so eine Spielentwicklung von dem Indie-Entwickler geschluckt, wenn das mal reicht. Und ja. Ja, das ist so mein krönender Abschluss heute gewesen.
Ja, das war schon auf ganz hohem Niveau, das Ding. Wie gesagt, von den Spielen mag man halten, was man will, aber die Show war einfach ein absoluter Genuss.
Ja, richtig, genau. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon die wichtigsten Themen besprochen. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, Tim?
Ja, also mir ist sehr, das, was ich vorhin schon meinte, mir ist aufgefallen, dass wir sehr viele Spiele gesehen, also nicht sehr viele, aber wir haben einige Spiele gesehen, die sehr schlecht aussahen. Und das ist dieses Mal, fand ich, sehr aufgefallen. Das Skate und Gott, dieses eine Mobile Game, gut, die Werbung war klar. Und ich betrachte das mit sehr viel Sorge, dass die Leute sehr daran gewöhnt werden, so unglaublich schlechte Spiele zu spielen, wo nichts drin steckt. Und aber auch Spiele, die eigentlich eher so im AAA-Bereich waren, die eher so aussehen wie PlayStation 3, die Diskrepanz, von der ich vorhin gesprochen habe. Und das hat mich sehr erschrocken, wie einige Spiele halt wirklich, wirklich schlecht aussahen. Wie dieses, also die Katastrophe war dieses Kletterspiel. Also dieses Kletterspiel. Und er sagt noch, ja, das ist wirklich so gleich Ingame-Grafik und wir haben uns bepisst vor Lachen, ne? Es war so schlecht und es war so doof. Und ich frage mich mal, warum? Denn, naja, man weiß es halt immer nicht. Und mir ist aufgefallen, dass, also gerade hier, aber das ist ja schon lange so, aber ich fand es hier sehr auffällig, eine sehr krasse Sexualisierung der weiblichen Figuren in Videospielen.
Ja, das scheint jetzt seit Stellar Blade auch wieder ein bisschen zuzunehmen. Ich meine, Stellar Blade, muss man dazu sagen, basiert halt auf einem Model, was exakt so aussieht. Ne? Die hat halt diese Rundung und so, aber ich habe auch, welches Spiel waren das? Ich weiß gar nicht, ob ich das mit aufgeschrieben habe, aber ich habe auch bei einem Enotria war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, jedenfalls ist wieder mein Spiel aufgetaucht. Die Mädels da in sehr schönen Kurven, sage ich mal, ehrlich, mit hautengen Latexanzügen. Und da habe ich schon so gesagt, ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, es gibt für die Unreal Engine mittlerweile das Arsch-Package, was du dir runterladen kannst. Ja. Weil diese Hintern wirklich immer perfekt geformt aussehen. Sogar so perfekt, dass du sagst, okay, da würde wahrscheinlich jeder Interesse da irgendwie dran haben, würde es diesen Menschen in Realität geben und sie würde Interesse daran zeigen, da irgendwas anzufangen. Es ist halt wirklich jetzt sehr viel darauf ausgelegt. Ich habe so gerade den Eindruck, wir machen gerade die Gegenbewegung zu dem, was wir die letzten Jahre hatten.
Vielleicht fehlt es auch diesmal nur auf, aber es war massiv, dieses Genshin Impact-Nachfolger, da war unglaublich viel Sexualisierung, das Fatal Fury war sehr viel Sexualisierung, dann das eine, genau dieses Game, was du gerade meintest, und irgendwie, da waren irgendwie vier Spiele, wo ich mir gedacht habe, oh, Alter, jetzt mach sie doch noch größer, die Hupen, da sieht man gar nichts mehr von, also das war schon sehr auffällig in der Show, ja.
Ja, natürlich Japaner, ne, darf man immer nicht vergessen, aber das ist noch eine andere Kultur, aber trotzdem ist es teilweise halt, wo ich sage, ja, es gibt natürlich auch so Frauen, die so einen schönen Hintern haben, und warum sollte man das nicht einbringen? Das Problem ist halt die Häufigkeit. Ne? Ja. Wenn du da jetzt so einen Charakter hättest, der sowas halt hat, den du manchmal in der Story begegnest oder was weiß ich, oder der halt wie bei Stellar Blade den Hauptcharakter spielt, dann ist es halt der Story bedingt so und so. Aber wenn sowas in der Häufigkeit auftritt, wo du denkst so, mein Gott, jetzt ist doch auch mal gut. Weißt du, nicht jeder ist perfekt. Ja,
und wie dieses In Your Face so.
Ja,
dass die dann halt auch mit ihrem Schritt und mit den Brüsten einem so direkt in die Kamera springen und so. Ne?
Richtig, genau. Und das ist halt, wo ich sage, ey, wir hatten die letzten Jahre genau diese Debatte ständig und jetzt machen wir wieder diesen Schritt zurück. Ich bin jetzt ja auch nicht der Kirchengänger, der prüde in der Ecke sitzt oder so. Aber manchmal denke ich so, meine Güte, ey, wie sehr wollt ihr uns noch sagen, dass ihr die Leute damit anziehen wollt, einfach mit Sex-Sales, weißt du?
Ja,
also,
ja.
Das ist, ich dann manchmal denke, meine Güte, ey, es ist ja auch irgendwann mal gut, aber gut, so ist es jetzt und offensichtlich, ich meine, Sony hat ja sogar am Ende dann Zensur vorgenommen bei Stellar Blade. Ne? Also die haben ja sogar einige Kostüme dann wieder ein bisschen milder gemacht und so.
Aber es hat ja auch geklappt wieder, ne?
Ja, genau.
Und ein kleiner Gag, by the way, noch am Anfang der Devolver-Show, als der Timer lief, da haben sie dann gesagt, ja, viele tolle Spiele, werden gleich, da lief einfach nur so ein kleiner Text. Viele coole Spiele werden angekündigt, aber so und so und so. Aber übrigens, Hollow Knight Silksong nicht. Weil das publishen wir nicht. Also muss ich lachen.
Ja, naja, so ist das. Na gut, Tim, ich denke mal, wir haben jetzt soweit die wichtigsten Sachen durch. Wir werden sicherlich noch mal ein Nachreichen, vielleicht noch mal ein kleines Update, wenn es irgendwas zur Microsoft-Show gab. Es sollen 5 Spiele kommen, die noch keiner je gesehen hat, laut Jeff Grubb. Also das ist zumindest seine Information, die er da hat. Und 30 Spiele sollen insgesamt gezeigt werden. Ich hoffe, nicht allzu viele Shooter und nicht allzu viele Service-Games. Und dass wir auch mal von Seiten Xbox was sehen, was eventuell, weil sie könnten jetzt perfekt reingrätschen, nachdem PlayStation angekündigt hat, ey, wir bringen jetzt keine größeren Titel, auch wenn ich das natürlich ein bisschen unfair gegenüber Astrobot finde, ehrlich gesagt. Aber ja, ich hoffe einfach mal, dass wir noch ein interessantes Games Fest haben werden. Zur Ubisoft-Show zum Beispiel soll ja jetzt laut Gerüchten was zu neuen Anno angekündigt werden. Auch eine große Spielemarke, die sehr viel Tradition hat in Deutschland zumindest und in wenigen anderen Ländern, aber sich immer noch gut verkauft. Und ja, mal gucken, was uns dieses Mal noch erwarten wird. Und dann wird natürlich irgendwann noch die Nintendo Direct kommen. Die können wir dann hoffentlich schon im nächsten Roundup besprechen. Und wenn ihr jetzt noch sagt, hey, das Roundup war ganz cool, ich hätte gerne noch mehr von euch, dann schaut doch gerne mal auf Steady vorbei, steadyhq.com/nerdpodcast. Da haben wir nämlich das 30-tägige kostenlose Probeabo. Da könnt ihr euch dann einfach mal durch unseren Backkatalog hören und einfach mal eine Runde gucken, ob das was für euch ist. Und wenn nicht, dann könnt ihr unverbindlich auch wieder kündigen. Das geht alles, aber wir wollen euch das ermöglichen. Und wir bedanken uns jetzt schon mal bei den Leuten, die dazugekommen sind. weil es sind doch schon ein paar mehr geworden. Wir sind von 680 jetzt auf 713 Euro gestiegen. Also das heißt, es zeigt langsam Wirkung, unser neues Konzept. Und das finde ich sehr positiv, weil wir ja gesagt haben, wir müssen den Podcast voranbringen, weil wir natürlich auch sehen müssen, was wir mit unserer Zeit machen. Und das ist doch sehr dankenswert. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Trotzdem, ab der 10-Euro-Stufe haben wir immer unsere Leute, die wir am Ende des Podcasts erwähnen. Und das will ich natürlich dieses Mal auch nicht auslassen, weil die sind natürlich stellvertretend für alle, die uns das hier ermöglichen. Und da bin ich mal gespannt, weil unsere Supporter. Gut, wir haben nämlich eine neue Discord-Struktur. Ich muss jetzt selbst erstmal gucken, weil ich die nicht eigentlich.
Ich habe auch erstmal geguckt gerade so.
Ja, genau. Und das ist der Robin306, der Mike Hogenkamp, der David Mechler, Christian Schicho, Serio Gael, Michael Bormann, Nightbert, The Reese to the Fan, Njom Njom Njom, Arthur Frese, Machtbrock22, JD1988, Ape Fiction, der Edge2212, der von 3,80 auf 10 Euro geupgradet hat, dann für 15 Euro Janis Just und Pidgeon und für 25 Euro der Axel Swiss. Vielen lieben Dank, dass ihr das hier so supportet und natürlich auch vielen lieben Dank an alle anderen Supporter und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend, oder?
Ja, mich werdet ihr jetzt wahrscheinlich dann ab einer gewissen Zeit nicht mehr wirklich hören. Ich werde mich dann erstmal eine ganze Weile aus dem Podcast-Geschäft verabschieden. Elden Ring muss gespielt werden.
Da brauchen wir ja einen aktuellen Bericht von dir.
Ja, okay, stimmt. Dafür komme ich dann.
Na, siehste. Also, gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Tschüss.